Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 71, heute mit Marc
Masseldorf
und Flydi
Neuland oder
und
so.
Und mit meiner einer Internet. Oder war es nicht Iltrippin oder so?
Iltrippin.
Ah, genau.
Xena.
Genau. steigen wir gleich ein. Tote der Woche. Google Checkout. Ist jetzt demnächst ganz tot.
Und womit bezahlt man dann bei Google ansonsten?
Google Wallet.
Ach so, okay. Ich habe jetzt Google Checkout schon wieder mit dem neuen, alten verbunden. Okay, aber das ist doch schon eine Weile bekannt, dass das jetzt abgesägt wird.
Oder? Ja, aber jetzt.
Jetzt machen sie es endgültig.
Jetzt ist es richtig so, fast richtig tot. Mhm. Also, nächsten Monat ist ganz weg. Also, 20. November. Ja, wirklich weg.
Wobei, in letzter Zeit, also das ist jetzt zwar weg, aber in letzter Zeit so Payment-Zeug kam ja total viel raus. Also gerade Google Wallet kann jetzt auch von Person zu Person Cash schicken auf dem Handy, was gar nicht so schlecht ist.
Dings und kann das doch auch.
Aber Square Cash kam genau, noch nicht raus. Square.
Aber Google Checkout war doch das, was Amazon Payments auch ist, ne?
Also das ist ungefähr ähnlich, ja.
So
ähnlich.
Genau, aber ja. Das gibt's ja dann nicht mehr. Also so wie ich's, also zum Beispiel, ich habe es ja immer beim Humble Bundle gesehen. Da konntest du ja irgendwie immer sagen, du machst es über PayPal, du machst es über Amazon oder über Google Checkout.
Kann man das jetzt nicht?
Und das kann man nicht mehr machen.
Kann man das jetzt nicht über Google Cash machen? Also Google Cash, Cash? Sollte das ja. Nicht Google Cash, Google Wallet.
Nee, Google Wallet kannst du damit irgendwie, das ersetzt es irgendwie nicht.
Okay. Sicher? Also ich habe.
Also so wie ich es verstanden habe.
Wir haben keine Ahnung. Also, ich das verstanden habe, ist Google Wallet ja die logische Weiterentwicklung von dem Checkout-Zeug und das sollte ja dann eigentlich dessen Funktion auch übernehmen.
Aber hier oder? Steht.
Ja, und du kannst es ja Google selbst in Ladengeschäften verwenden.
Ja, aber ist Google Offering. Ja, aber was du mit Google Checkout machen konntest, war ja Sachen auf deiner eigenen Webseite darüber verkaufen.
Auch, ja, du könntest so einen Store machen, aber da gibt es jetzt Buy with Google. Da gibt es also zumindest so einen kleinen Button.
Also, hier steht, Is Google offering a replacement product? No, Google is not offering a replacement processing solution for physical goods and services.
Also es gibt Seiten, wo du Newegg.com zum Beispiel hat so einen kleinen Pay with Google Button und dann kannst du da wohl mit Google Wallet zahlen.
Also irgendwas muss ja dann anders sein. Was genau, wissen wir nicht.
Ja, Wallet hat halt auch noch, Checkout hatte halt nicht noch die Möglichkeit, dass du da deine quasi eine Kreditkarte legen kannst und dann bei so NFC-Zeug zahlen, das ist ja auch Wallet. Ich glaube, die haben es einfach unter einen Hut gebracht.
Ja, ja, also hier, aber irgendein Teil soll jetzt wohl nicht mehr gehen. Payment also, Processing.
Wenn du auf, ja, interessant, dass es gar kein Payment Processing mehr ist. Vielleicht musste, also kann nicht mehr jeder jetzt das Checkout-Ding einmachen, sondern du musst halt mit Google vorher reden. Also sie haben jetzt, wenn du auf Google Wallet gehst, steht halt Send Money, Shop in Stores, Buy Online. Und bei Buy Online gibt es dann halt auch diesen kleinen I'm paying with Buy with Google. Und das war auf Airbnb zum Beispiel, kannst du dann damit zahlen. Also das geht wohl immer noch. Vielleicht versuchen sie das jetzt aber eher so auf ein bisschen mobile zu machen. Ja. Als, sogar Five Guys, du kannst Burger kaufen mit Google Wallet. Ich finde es cool, dass das Send Money bei den Amis, weil bei den Amis besteht ein echter Bedarf für. Also ich habe jetzt ja auch neulich versucht, irgendwie mal Miete zu zahlen in den USA. So in den ersten Monat vorstrecken, was da so Usus ist. Und du kannst zwar Direct Deposits machen, aber von der Bank aus fast gar nicht. Also bei Amis ist es ganz komisch, du kannst sagen, ich will Rechnung zahlen und sagen sie, ja, von wem denn? Und dann gibst du einfach den Namen ein. Gibst irgendwie so Verizon ein und so, ja, gut, wie ist deine Kundennummer und wie viel willst du zahlen? Und dann geht es. Also die haben irgendwie so eine vorpopulierte Liste von Unternehmen, wo du zahlen kannst.
Okay.
Aber wenn jemand Geld schicken willst, das geht dann mit einem Scheck, kannst du ihm natürlich einfach eingeben, das geht problemlos, aber und du kannst auch einen Check abfotografieren. Also theoretisch kannst du ihm wahrscheinlich einfach eine Bilddatei schicken und der fotografiert seinen Bildschirm ab. Aber das hat ein bisschen gefehlt und gerade Square Cash und Google Wallet bieten das jetzt beide an, dass du gratis Geld schicken kannst. Google Wallet bietet es an über eine Anbindung an dein Konto. Also diese ACH heißt, glaube ich, Automated Clearinghouse Geschichte. Ist ein bisschen wie bei uns halt die normalen Überweisungen. Das ist ganz cool, da habe ich mir selber schon Geld geschickt und es wurde abgebucht und auch wieder draufgestahlen, was ich ganz cool fand.
Ohne dass du Gebühren zahlen musstest?
Ja, Genau, und also Square kannst du über eine Debitcard machen, also eine EC-Karte quasi. Mhm. Was eigentlich auch eine ganz, ganz coole Geschichte ist. Also die fangen da jetzt richtig an. Und gerade ich fände es halt, wenn es wirklich gehen würde, es gibt ja auch in Deutschland, kannst du ja ohne Gebühren auch bisher kein Geld irgendwie so problemlos schicken. Also wenn du irgendwie mit jemand was essen bist und dann sagst du ja hier, zahlst du alles, ich schick dir kurz 12 Dollar 18. Du
kannst ihm eine Überweisung.
Also ich meine,
Überweisung du, machen.
Für die, ja, dich nix. Aber dann hast du wieder fucking Zahn und Pin und Scheißdreck.
Ja, ja gut.
Und Moment, ich muss meine TAN-Liste oder oh nee, ich krieg eine SMS und dann ist aber meine, dann kriege ich sie auf dem Handy, wo ich gerade die Überweisung tätigen will, dann muss ich seine fucking Daten haben. Das geht alles eben über eine E-Mail-Adresse. Ganz einfach, sagst du hier.
Ja.
Gerade Square Cash ist echt krass, da gibst du einfach die, du sendest es quasi an, was war's, cash@square.com oder sowas in der Art, sagst dann, an wen das gehen soll und wie viel, also so im Betreff, und die melden sich dann quasi bei dir nochmal, sagen, hey, du hast ja uns gerade was geschickt, willst du deinen Account linken?
Eine Mail
und genau, musst
es dann bestätigen.
Nicht bestätigen, sondern initial erstmal den Account linken. Die sagen dann, hey, ist ja cool, dass du Geld schicken willst, wer bist denn überhaupt, hinterleg mal deine Card. Und wenn du das gemacht hast, dann schicken sie ihm eben eine E-Mail und sagen, hey, ich hätte gerade 5 Dollar geschickt, gib doch mal, link du doch mal auch deinen Account, dass wir es auf die Karte drauf machen können. Und das Interessante ist an dem Square Cash zum Beispiel, dass es wird ganz komisch gebucht, es wird irgendwie so als Rückerstattung gebucht. Also wenn du quasi was mit der Kreditkarte bezahlt hast und dann sagst, oh, ich wollte gar kein Wieselkäfig kaufen, und dann können die das rückgängig machen teilweise. Und das ist dann quasi eine Gutschrift auf der Kreditkarte.
Ja, aber das ist doch normal.
Ja, nicht immer. Manchmal sagen sie auch dann, ja, okay, dann kriegst du es halt irgendwie auf dem Konto
erstattet. Also oder wenn du es über eine Kreditkarte bezahlt hast, musst du es auch immer wieder dahin zurückgehen.
Genau, aber die Sache ist eben, du hast nichts bezahlt. Also sie geben es dir einfach zurück. Also ich weiß nicht, wie lange Square das machen können wird. Ist auf jeden Fall cool, aber
Okay, komisches Zeug.
Genau.
Jedenfalls Google Checkout ist irgendwie demnächst tot und vielleicht gibt es so Google Wallet Replacements, vielleicht tun sie bestimmte Teile auch nicht. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall besteht Bedarf, Leuten einfach Geld zu schicken. Haben wir gesehen. Und mehr
Geld schicken an alle. Immer.
Oder wir benutzen dieses, was so in so einer Brieftasche, in so einem Geldbeutel ist. So ein Portemonnaie.
Nee. Das ist für Drogendealer.
Das größtenteils. Drogendealer
und Kriminelle.
Hat man so, wie heißen die Dinger? Münzen?
Wie kommt das, so eine blöde Idee?
Ja.
Du hast es doch digital, warum musst du das jetzt noch in Metall eingießen und dann.
Weil man damit Leute bewerten.
Ja, aber du willst es ja nachher wieder digital haben. Keiner will ja unendlich viel Münzen.
Also ich habe jetzt leider nicht genug Münzen, sonst würde ich dich bewerfen, aber.
Ich kann jemanden bewerfen.
Ja.
Du willst den Kampf nicht anfangen. Nee. Mein Geldbeutel hat ja kein Münzfach, deswegen habe ich zu Hause so ein Münzbrett. Und ich habe ungefähr 85 Euro in Kleingeld. Und wenn du mich mit Münzen bewirfst.
Das musst du demnächst aber auch nochmal alles einchecken dann.
Ja, heute habe ich schon versucht, machen wir direkt weiter, was eine geile Überleitung. Ich habe 20 Cent Stücke sind so mein Hassding, weil 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, das gehe ich immer, wenn ich abends irgendwas trinken gehe, nehme ich so eine Handvoll mit und zahle dann eben Bier mit. 3 Euro oder so, kannst du wunderbar rund. Aber 20 Cent ist ungefähr für gar nichts zu gebrauchen, weil du da viel zu viele brauchst, um Bier für zu zahlen und du hast dann eine Handvoll Kleingeld. Komm, scheiße. Habe ich gedacht, Marc, kauf dir doch mal hier ein 4er VVS-Ticket, Verkehrsverbund Stuttgart. Und denke ich mir, wie viel 20 Cent Stücke kann ich in so einen Automaten tun? Stellt sich raus, du kannst, glaube ich, 4,50 Euro in 20 Cent Stücken reinwerfen und dann sagt der Automat auf einmal so, nein, und er macht einfach zu, ohne jegliche Meldung, ohne irgendwas, der macht einfach nichts mehr. Dann drückst du eben so auf Cancel und dann ding, 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 knallt er dir die Münzen vor die Füße wieder. Und
warum hast du noch nichts gekauft? Achso, reicht noch nicht, oder was?
Nee, kostet halt 10 Euro und ich habe 4,50 reingeworfen und dann hat er gesagt, nö, doof. Oder 4, was weiß ich, was auch immer der nächste 20 Cent wert ist. Ja. 4,40 dann halt.
Du machst also eine DOS-Attacke auf diesen.
Ich wollte es eigentlich. Ich muss jetzt ausfinden, welche Stückelungen da gut sind. Dann kann ich die 50 Cent Stücke mit den 20 Cent kombinieren. Ich will dir nur Geld geben.
Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Geld
ist. Du kannst es auch einfach zur Bank bringen und sagen: Mir egal, zähl's und pack's auf mein Konto.
Ich habe keine Bank mit Konto, wo ich hingehen könnte. Da kommen wir auch nachher bei Mimimi dazu.
Ach, das ist ja echt aber traurig mit dir.
Was auch traurig ist, sind ja die anderen Toten der Woche. Wir haben ja nicht nur einen.
Ja.
Quipe.
Ja, Quipe wurde ja vor einiger Zeit von, wie heißen die anderen?
Yelp.
Yelp gekauft, genau. Und jetzt machen sie tatsächlich nächste Woche dicht. Und du kannst dich nicht mehr anmelden, du kannst nichts mehr machen. Du bist halt automatisch auf Yelp verdingst. Also Yelp war ja so dieser amerikanische Konkurrent, der auch bei Apple und so eingebaut ist irgendwie.
Zumindest
und, eine Maps-Applikation. Quibe war in Deutschland oder in Europa einfach immer besser, weil sie mehr Locations hatten.
Ja, mehr Reviews.
Mehr Reviews und alles. Mhm. Und Quibe macht jetzt komplett Licht. Bisschen schade, weil ich habe Quibe auch sehr gerne benutzt. So, immer wieder geguckt, was ist in so einer Gegend. Manchmal hatten sie auch irgendwie so Gutscheine oder so. Den Teil habe ich jetzt nicht benutzt, sondern echt nur geguckt, was für Reviews hat irgendwie der Pizza, ja, oder
zum Beispiel.
Irgendwas, wo ich gerade vorstehe und mir überlege, könntest du da hingehen oder nicht. Mhm. Und jetzt ist irgendwie dieses komische Yelp dran. Ich habe mir jetzt auch mein Yelp-Konto gemacht, ich hatte vorher noch gar keins. Und dann kannst du irgendwie so sagen, ja, übernehm mal irgendwie die Sachen, die ich bei Quibe gemacht habe. Irgendwie übernimmt zwar nicht alles, aber zumindest irgendwie deine Beiträge und so.
Ja.
Das dauert irgendwie ein paar Wochen, weil sie das, glaube ich, manuell machen müssen. Du kriegst dann so eine E-Mail. Ja, wir haben so deine bekommen. Wir melden uns dann irgendwann später nochmal bei dir.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie dann irgendwann so ein Container mit Praktikanten ankommt und dann so mit Schaufeln dann die Praktikanten.
Ich glaube, die machen es so.
Ja, wahrscheinlich.
Ja?
Es ist wahrscheinlich billiger, als irgendwie eine Software zu schreiben, die das Ganze migriert.
Ja. Das ist schon ein bisschen traurig.
Ja. Ja.
Ja. So, nicht so ganz einfach, so zwei verschiedene Systeme zusammenzuführen irgendwie.
Nein.
Und billiger ist es scheinbar, irgendwelche Inder zu kaufen, die das dann irgendwie...
Mechanical Turk.
Genau,
Mechanical Turk.
Zum Beispiel.
Ja, klar. Ja. Ich meine, das ist immer das Schöne wieder, wo du dann merkst, dass manche Leute einfach so Software für Unternehmen schreiben müssen. Und dann so, ja, wäre schöner, wenn wir jetzt das einfach programmatisch machen, aber es ist billiger, wenn wir die Inder ranlassen. Inder it is. Kein Geld zu verbrennen. Ja. Tja.
Also es ist, ja, diese Check-ins werden nicht überführt. Ich weiß gar nicht, gibt's bei Yelp, kann man sich da auch so Check-ins wie bei Foursquare? Geht das? Wissen wir alle nicht. Benutzt jemand Yelp?
Nee. Nein.
Ich benutze Yelp. Ich habe Yelp immer benutzt. Ich habe es halt in den USA benutzt, weil es da überall gab.
Ja, und dann habe ich es hier noch eingebracht. Klar, also wie gesagt, in Deutschland war Quibe einfach
Yelp fand ich auch ganz gut
eigentlich. Und kann man sich da einchecken, so wie bei Foursquare? Weißt du gar nicht.
Kann
man so sagen, ich bin jetzt hier, zack.
Ich glaube, ja, habe ich nie gemacht. Aber würde ich auch nicht machen. Ich mache jetzt ein Foursquare dann. Ein Foursquare fragt jetzt auch in letzter Zeit immer so, ey, du warst da, akzeptieren die Kreditkarten, weißt du das? Sagst du so ja oder nein? Was ganz nett eigentlich ist, weil wenn du wirklich da warst, also in Deutschland sagst du halt immer nein, akzeptieren die Kreditkarten? Niemand akzeptiert Kreditkarten.
Ah ja, doch. Also ziemlich viele mittlerweile schon. Also gerade wenn es so Essensteile sind, dann geht's eigentlich.
Ja, ist lustig. Also letztes Jahr in England rumgerannt bin, da haben wir Foursquare immer benutzt, um die hippen Coffeeshops zu finden. Haben einfach geguckt, wo haben sich die ganzen Hipster eingecheckt? Sind wir halt in Brighton oder in London rumgerannt und sind irgendwie von Coffeeshop zu Coffeeshop getingelt. Ist auch eine nette Art, eine Stadt kennenzulernen. Und da hat Foursquare tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Aber ja, ich weiß nicht. Yelp habe ich da nicht benutzt und Quibe hat nicht so richtig relevante Daten geliefert. Also, ja.
Okay. Naja, jedenfalls sind die jetzt auch tot und ihr müsst emigrieren und das ist halt jetzt einfach so. Dann ist noch iGoogle tot.
Mhm. Ich kenne auch einen Benutzer, komischerweise.
Ich kenne auch einen.
Ich glaube auch.
Vielleicht kennen wir alle denselben und der eine hat jetzt ein Problem.
Ah, ich weiß nicht, ich glaube, iGoogle war doch dieses, du kannst
deine Google-Startseite
irgendwie sagen,
customizen
hier,
und
genau, hier ist mein Wetter, da ist mein
Nachrichten, bla.
Genau.
Gibt es jetzt auch ganz viele, was war es, NetVibes oder so, diese ganzen komischen Dinge, keine Ahnung, wie die Geld machen wollen, aber da gibt es ein paar Importer, die NetVibes das dann machen.
NetVibes gibt es auch schon eine Weile
nicht. Ja, mehr. Doch, anscheinend. Also der Syracuse hat irgendwie gesucht, der benutzt es wohl. Oder hat es benutzt und ging dann irgendwie gar nichts. Also ich glaube, der hatte einfach irgendwelche so TweetDeck-mäßig einfach Suchen auf sich laufen lassen oder so und irgendwie, sie können alle importieren, aber es klappt dann nie richtig und naja, ist egal, iGoogle.
Ja, benutzen nicht so viele Leute. TM.
Ja, Google räumt halt auf und einige Sachen fallen zum Opfer. Unter anderem auch iGoogle. Und noch tot ist Doppler. Was machen die denn, um Gottes Willen? Oder haben gemacht, oder?
Also so wie ich das verstanden habe, ist das so ein Social Network, Reise, Scheduling, Atlas-Gedöns. Ich habe es auch nicht richtig verstanden, was es tun soll, aber
es hat Nokia
gehört. Ja.
Okay.
Ja, da konntest du halt so ich glaube, unsere Sales-Marketing-Leute oder so haben das hin und wieder benutzt, wo sie dann halt irgendwie ihre Trips geplant haben und dann sehen konnten, welche von ihren Buddies zur gleichen Zeit in der gleichen Großstadt sind, rein zufällig. Und dann,
Also du kannst quasi, wenn du oft verreist und oft unterwegs bist, dann kannst du da quasi deine Termine eintragen, wann du in welcher Stadt bist und dann halt dich mit deinen Leuten verlinken und dann sehen die, wann du wo sein wirst, sodass man sich vielleicht mal auf ein Bierchen treffen
kann. Und du kannst halt auch über das größere Netzwerk auch so Sachen stellen, irgendwie Fragen stellen, so, hey, ich bin in dem Hotel, gibt es irgendwas Gutes zu essen in der Nähe? Und da das halt eigentlich auf so Reisende abgestimmt war, hätten da gute Antworten kommen können. Und ich denke auch so, da kann ich auch sehen, dass die irgendwie Gewinn machen können, indem sie einfach halt für Hotels und Reisen Referral-Bonus sammeln. Mhm. Dass du dann halt sagst, hey, ich will bald dahin reisen, welches Hotel ist denn von der Community gut bewertet worden? Kriegst du da halt irgendwie ein paar Prozent ab oder so. Aber,
ja, gut, aber das können ja jetzt Yelp und Co. eigentlich auch machen. So
Prozente. Ja, aber es ist halt nicht so 100% auf Reisende. Oft ist es dann auch so, also Yelp ist halt auch oft irgendwelche Leute, die da lokal da sind und sich dann in zwei Wochen im Voraus irgendwie Tisch reservieren können oder so. Doppler war, glaube ich, wirklich eher für Leute da, die aktuell am Reisen sind und keine Einwohner sind wirklich. Aber ja, wie gesagt, gekauft worden ist ja auch was.
Ja, und Nokia will es jetzt einfach nicht weiter finanzieren, oder was?
Ja, Nokia gehört jetzt Microsoft und die werden wahrscheinlich jetzt auch so.
Weiß ich nicht, ob der Teil, ich meine, das weiß ja, welcher Teil jetzt.
Wann haben die denn die acquired?
Doppler?
Ja.
Who knows? Let me google that for you.
Richtig, Nokia 2009.
Okay, ja. Und nach 4 Jahren macht es keinen Sinn.
Ja, gut, kann ja sein. Ich meine, die haben ja auch selber recht viele Services Nokia hier oder so. Keine Ahnung, vielleicht bauen Nokia die das, vielleicht ja, lassen die das Maps zueinander übergehen oder so. Da gab es
noch diese OVI-Maps.
Nein, das ist jetzt
das
hier.
Das ist jetzt hier.
Das ist hier, okay.
Ja.
Here.
Okay, dann kommen wir zum Tumblr der Woche. Ja, da haben wir 3 Stück. Fleidi, du hast irgendwie einen ganz lustigen gefunden.
Ja, ist mir irgendwie auf Twitter entgegengefallen. Sad Etsy Boyfriends. Also Etsy ist ja dieser Shop, die haben übrigens auch einen ziemlich coolen Nerdblog. Code as a Craft heißt der, glaube ich.
What the fuck?
Und Etsy ist quasi so ein Laden, da kann man selber gebaute Dinge verkaufen und online stellen und so. Und diesem Tumblr geht's um irgendwelche, der Tumblr nennt sich Sad Etsy Boyfriends und da geht's um, ja, Lebensgefährten oder irgendwie, was ist denn das deutsche Wort für Boyfriend? Freund. Aber das ist
Lebensgefährten. Lebensabschnittsgefährten.
Da geht's um die Lebensabschnittsgefährten von irgendwelchen
Frauen, die stricken, Dinge tun.
Ja, genau. Von
Dinge tun und sie ins Internet stellen.
Von Leuten, die Dinge tun und sie ins Internet stellen und dann dazu gezwungen werden, diese Dinge als Model quasi im Internet zu zeigen und die sehen sie halt auch schon sehr traurig aus. Also ist sehr amüsant. Das kann man sich mal angucken.
Gute Sache, kann man nichts sagen.
Auf jeden Fall.
Oh Gott. Auf jeden
Fall.
Manchen genau. Leuten steht der Scheiß, ja, den die anziehen. Was ist denn das für ein Boyfriend, bitte? Von wem? Der Hund.
Der Hund?
Ja.
Tja, passiert. Kann man nichts gegen tun.
Kann man nichts gegen tun. Dann habe ich noch thisotplife.tumblr.com. Das ist animierte GIFs über Erlangen. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht groß sagen.
Ich glaube, da wird auch das Publikum, das dem folgt, recht klein sein.
Ich weiß nicht, so. Animierte GIFs funktionieren immer.
Ja, aber Erlangen-Entwickler gibt es halt nicht so viel.
Ja. Egal.
Kommt gut. Ja, habe ich auch diesen, was war's, wenn Leute Node.js und Scala vergleichen und diese zwei kleinen Kinder, die sich so pseudo verprügeln. Ja. Da bin ich auch da irgendwie reingestoßen. Aber
ja. Dann haben wir noch das Merkel-Phone. Das war deine Idee, oder? Ne, Ingo.
Ja, Merkel-Phone, habt ihr sicher alle mitgekriegt, dass Frau Merkel abgehört wurde von der NSA. Oh, shocking news. Und deswegen gibt es jetzt einen Tumblr, Merkel spricht mit der NSA und gibt lustige Bilder von ihr, wie sie Telefone, Handys oder sonstige Geräte hält, aus allen Epochen gefühlt.
Ja, also Merkel hält Telefone.tumblr.com.
Ja.
Kommt gut. Könnt ihr mal. Kommt gut.
Also, es gibt noch nicht so viele Bilder, aber das ist lustig. Vielleicht kommen ja auch noch mehr. Ja, dann zu den News und da auch gleich Merkel. Merkel ist abgehört worden.
Nein.
Und Profalla, der Profalla erklärt die beendete NSA-Affäre für unbeendet.
Das war doch auch mal ein Tumblr der Woche, oder? Profiler beendet Dinge. Ja,
und jetzt hat er so
unbeendet. Ist auch richtig.
Das muss ich mal googeln. Gibt es Profiler
unbeendet? Ja, guck, da. Heise schreibt, Profiler erklärt die NSA-Affäre für unbeendet.
Ja. Ich suche gerade, so, ob es ein unbeendet Tumblr gibt.
Ja,
aber ich finde nur den
Profiler beendet Ding. Kommt vielleicht auch noch. Ja.
Traurig.
Ja, also sie hat es irgendwie nicht interessiert, dass irgendwie alle ihre Bürger abgehört werden, aber jetzt, wo sie betrifft, wird sie jetzt endlich aktiv und telefoniert mit Obama und sagt, das geht doch nicht.
Ach. Sie hat Obama ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen.
Ja, so schnell ist er trotzdem leider nicht weg.
Ja, auch nichts machen. Ja. Was man machen kann, ist ja Nginx mRuby. In letzter Zeit gab es recht viel dieses Nginx Lua-Modul, wo man dann irgendwie Logik in den Webserver reinfrickeln kann.
Ja.
Und da gibt es ein Nginx mRuby, was dann quasi die erlaubt, Ruby oder also zumindest ein großes Ruby-Subset einzubetten und damit dann auch irgendwelche Logik im Webserver zu implementieren, was ganz interessant ist für Leute, die vielleicht nicht Lua wollen.
Ist tatsächlich interessant. Ich habe da letztens, weiß nicht, ob ich das nochmal finde, aber ich habe da letztens auf dem Cloudflare-Blog was Interessantes oder von einem Cloudflare-Mitarbeiter zumindest. Ein Großteil von deren Infrastruktur basiert auf Nginx und Lua-Skripten und die gucken dann halt, dass sie so wenig Overhead wie möglich da reinbringen und skripten sich dann quasi ihre Load Balancer und alles, was sie da so für ihr Content Delivery Network brauchen, größtenteils in Lua, im Webserver selber. Aber ansonsten weiß ich nicht, gibt es da sehr, sehr viele Anwendungen für? Jetzt mal abgesehen, davon, du hast ein Content Delivery Network und du willst so super hoch konfigurierbares Load Balancing machen und so Geschichten.
Ich denke, Load Balancing wird so das Größte sein. Ich meine, du kannst natürlich auch versuchen, da irgendwie mit ein bisschen Logik einen Key-Value-Store fürs Caching anzubinden oder wenn du irgendwelche Sachen, also wenn du halt nicht deine komplette Anwendung bootstrappen willst, dann kannst du halt ein sehr, sehr leichtgewichtiges Ruby-Script machen, das dann halt irgendwie ein bisschen JSON zurückgibt oder sowas in der Art. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es bei mRuby, weil mRuby hat ja, also ist eine eigene Ruby-Implementierung. Und sie haben auch ihren eigenen Paketmanager irgendwie. Mhm. Das ist irgendwie MGEMS oder GEMM, irgend sowas in der Art. Sie zeigen in den Beispielen, dass sie Redis benutzen, also einfach redis.new und dann getbackends und sonst was. Also man scheint auch die normalen GEMS nutzen zu können. Wahrscheinlich keine mit, also nichts ausgefallen ist, keine mit C-Extensions, sondern wahrscheinlich nur einfach pures Ruby. Aber ich denke, so gerade so ein bisschen minimaleren Ruby-Code, sei es, wenn du nur loggen willst oder eventuell willst du ja so quasi einen Monitoring-Port dir schreiben, dass du quasi den Traffic nochmal irgendwo wegsplittest und das willst du halt nicht über einen extra Proxy machen, sondern einfach im Webserver sagen, hier, du schickst den Traffic dann auch nochmal an System 2.
Oder vielleicht ein bisschen Logik ins Monitoring reinbringen, ob deine Applikation tatsächlich irgendwie noch, oder ob dein Webserver tatsächlich noch richtig funktioniert und dann so sagen, hey, du hast jetzt hier irgendwie eine Schnittstelle, da kannst du reinrufen und wenn da was Richtiges zurückkommt, dann weißt du, der tut irgendwie noch oder so.
Und oft, was wir zum Beispiel auch öfter mal benutzen, ist, wenn du so HMAC-authentifizierte Calls zum Beispiel hast und du willst die einfach schon direkt am Load Balancer quasi wegwerfen, sobald die nicht valide sind und nicht erst dein System hinten hochfahren, dann hast du wahrscheinlich, wenn du so einen kleinen, recht leichtgewichtigen algorithmischen Code hast, der quasi auch nur die Standardbibliotheken benutzt, also einmal den Hash überprüfen und sowas, das kannst du natürlich einfach als Modul reinhängen und dann kannst du davon ausgehen, dass jede Anwendung, die als Backend hinter deinem Nginx ist, halt schon einen authentifizierten Caller hat, der die auch aufrufen kann oder darf. Mhm. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Könnte ich mir vorstellen. Also es scheint auch schneller zu sein, Gerüchten zufolge, als das Lua-Modul, interessanterweise. Also er hat zumindest einen Benchmark da rein verlinkt.
Lua ist ja eigentlich so in Sachen dynamische Programmiersprachen schon eine der schnellsten.
Mit Lua-JIT. Ich weiß nicht, ob sie den Lua-JIT in den rein implementieren wollen. Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht, weil das Jitting, das braucht vermutlich, das hat zu viel Overhead. du musst ja überlegen, du musst ja dann quasi im Webserver, wenn ein Request reinkommt, dann musst du das Ding zu nativem Code runterjitten und das ist ja schon mal ein Haufen Arbeit, den du dir eigentlich nicht machen willst, wenn das Ding bloß ab und zu mal aufgerufen wird.
Ja gut, wenn es natürlich im Nginx läuft, wird es ja theoretisch immer aufgerufen, also zumindest auf dem Pfad, wo du bist. Ich denke, ob es jetzt ein Interpreter ist oder ein JIT, ja.
Es kommt drauf an, würde ich sagen.
Weil die ersten 50 Mal kannst du ja auch interpreten und dann kannst du erst dein JIT anlaufen lassen, wie man es ja eigentlich so macht. Auf jeden Fall ist es eine coole Sache und gerade wenn man so in Nginx ein bisschen mehr Logik reinstellen will, dann schadet das bestimmt nicht. Kann man auch machen.
Wo wir gerade bei Nginx waren, Fusion Passenger hat ja ein Modul für Node.js schon eine Weile angeboten und das ist jetzt Open Source.
Ich habe es nie ganz kapiert, das ist ganz komisch, die unterstützen ja auch Python, aber man findet irgendwie keine Doku drüber wirklich. Also ich habe zumindest mal irgendwie 5 Minuten geschaut und habe nichts zurecht gefunden. Und auch das Node, ich habe dann zwar die Commits gesehen, aber
Also ich kenne Fusion Passenger halt tatsächlich auch nur als Application Server für Ruby.
Ja, hier Preliminary Documentation, jetzt haben sie verlinkt im Wiki. Mhm. Das, ich meine, es ist eine ganz nette Sache. Passenger ist eigentlich recht anständig, was als Webserver ihn angeht. Musst du den ganzen, kannst den ganzen Scheiß sparen mit Backend und Reverse Proxy und
Den gibt es dann noch als Apache-Modul oder ist das jetzt nur das?
Das Fusion Passenger ist sowohl ein Apache-Modul als auch ein Modul so für Nginx.
Aber Standalone-Server ist es nicht.
Nee. Auch, doch.
Was auch?
Ja, du kannst auch Passenger Standalone seit neuestem machen. Okay, aber
den kann ich bis jetzt noch nicht.
Ich glaube, er lädt sich aber einfach selber einen Nginx runter und kompiliert sich da selber quasi rein. Also er benutzt Nginx immer noch als HTTP-Parser und so. Mhm. Aber du kannst ihn auch irgendwie Passenger-S, glaube ich, heißt es dann. Und er startet dann dein lokales Verzeichnis mit der Ruby-App oder was auch immer.
Mhm. Ja, genau. Aber normalerweise läuft er halt als Modul in Apache oder halt Nginx.
Okay. Genau, und das Coole ist halt, also was dir da hilft, ich meine Node.js, die meisten Leute denken, ja klar, ist doch, Node kann ich doch auch einfach vorne laufen lassen, aber dieser Passenger bietet dir halt erstmal die Möglichkeit, dass du mehrere Applikationen auf einem Webserver laufen lassen kannst, ohne dass du dir irgendwie die Ports selber ausdenken musst und freihalten und Zeug. Er hat natürlich eine Prozessüberwachung, bedeutet, wenn dein Code abschmiert, dann startet er den neu. Was hin und wieder die Enterprise Restart Loop quasi schon integriert hat.
Caching. Nginx kann super cachen. Oder
genau,
Apache halt auch.
Richtig. Du hast, was auch ganz cool ist, IO-Sicherheit. Also normalerweise nimmt dein Nginx dann halt diese Pakete entgegen, assembelt die, bis du halt quasi das komplette Paket hast und gibst sie dann in einem ans Node weiter. Ansonsten könnten nämlich Leute herkommen und dir einfach dein Node mit irgendwelchen ganz langsamen Clients vorlaufen lassen.
Ja.
Gut, ist bei Node wahrscheinlich nicht so schlimm, weil es ja auch komplett asynchron arbeitet.
Bei Node ist das eigentlich kein Problem, weil die Verbindung, dann hängt halt die TCP-Verbindung in der Luft, aber das ist deinem Node-Modul relativ oder deinem Webserver da relativ egal.
Was auch hilft, ist zum Beispiel, dass er HTTP-Header säubert. Also Node ist halt, die ganzen Bibliotheken sind so jung, ich bin sicher, da gibt es noch irgendwelche, keine Ahnung, null terminierten Strings oder sonst irgendwas, was das Ding abschmieren lässt.
Wo es halt auch sinnvoll ist, sowas wie Passenger in einem Nginx laufen zu lassen, ist, wenn du halt noch einen Haufenweise Assets ausliefern möchtest, also Bilder, CSS-Dateien, JavaScript-Dateien und so weiter. Das kann man zwar auch mit Node ausliefern, das ist auch nicht besonders langsam, aber Nginx ist halt für so einen Use Case schon deutlich besser optimiert als jetzt ein Application Server, der in Node läuft.
Mhm.
Und sowas kann man jetzt, also man kann halt die kompletten Features von Nginx mit benutzen. Sei es jetzt irgendwie, ich spawn mir mal eine Farm von Prozessen, die auch auf irgendwelchen anderen Maschinen laufen können. Wobei bei Passenger weiß ich nicht, ob das so einfach geht. Aber Load Balancing und so weiter zwischen dann mehreren Prozessen kann man dann halt auch auf jeden Fall auch machen. Da gibt es zwar auch ein Cluster-Modul für Node, was einem das abnimmt, aber das ist halt vielleicht schon stabiler, wenn man das in so einen Web- oder Application-Server wie Nginx laufen lässt, der schon seit Jahren im Produktiveinsatz bei ganz, ganz vielen großen Unternehmen ist.
Ja, genau.
Ja.
Und da kriegst du auch, also gerade wenn du ein Unternehmen bist, eventuell auch vielleicht ein bisschen mehr Support für. Also gerade wenn du dann irgendwie ganz komische Core-Dumps hast in Nginx oder so, ist die Chance, dass dir das jemand gegen Geld lösen kann, wahrscheinlich ein bisschen größer als das. Also ich meine, Nginx ist jetzt ja auch eine Firma.
Mhm.
Als bei Node.js. Ich weiß nicht, Node.js, da steht zwar Joint dahinter, glaube ich.
Joint.
Aber ja, wobei Ryan Dahl ist jetzt auch nicht mehr dabei. Keine Ahnung.
Ja, das macht jetzt Isaac Schlüter, der NPM ursprünglich mal geschrieben hat. Ich weiß nicht, Ryan Dahl, der hat jetzt einen auf Why the Lucky Stiff gemacht und ist aus dem Internet verschwunden.
Einfach mal aus dem Internet verschwinden.
Tja. Oder ist immer noch im Internet halt. Unter einem Pseudonym oder sowas, aber auf jeden Fall macht er jetzt nicht mehr so Internet-Dinge. Oder ist jedenfalls nicht mehr so sichtbar. Ja, aber also finde ich ganz nett, weil man kann halt dann schon sagen, okay, vielleicht hat man halt auch einen Application-Server, wo man mehrere Applikationen drin laufen lassen will.
Genau, das ist ja eigentlich eine ganz angenehme Geschichte.
Also ich meine, man kann sich ja gut vorstellen, dass man vielleicht irgendwie so, man hat jetzt so ein Ruby on Rails Ding und möchte da jetzt irgendwie noch WebSocket-Features und sonst was nachladen, dann kann man halt sagen, okay, man feiert dann die WebSocket-Geschichten über Node ab und lässt die beide in Nginx drin laufen und hat dann quasi so den Gewinn.
Ja.
Und dann hat man nicht mal mehr Probleme, wenn man dann irgendwie auf Long-Polling zurückfallen muss oder so, hat man dann nicht mal mehr Probleme mit der Same-Origin-Policy, weil das alles auf demselben Server terminiert wird.
Kommt gut.
Daher ist schon ganz nett.
Richtig.
Ghost.
Ghost ist raus.
Jo, was ist Ghost?
Eine Blogging-Plattform.
Jo. Ach so.
Die haben irgendwann mal so einen ganz komischen Kickstarter, wo sie gesagt haben, ja, free, open source, simple, zahlen sie aber Geld erst. Also quasi die Kickstarter-Community hat quasi eine Firma beauftragt, ein besseres Blogging-System wie WordPress zu bauen.
Stimmt, ich habe ein paar Leute gesehen, die sich das aufgesetzt haben. Das sah so ein bisschen auch irgendwie aus wie unser Octopod irgendwie mal.
Ja,
so.
Es ist halt so ein bisschen Typesetting-Medium-mäßig. Also du schreibst dein Zeug in Markdown und ja.
Du hast gleich, also ich glaube, die benutzen eine Bibliothek namens, so sieht es zumindest aus. Ich habe da jetzt nicht direkt einen Code reingeguckt, aber es gibt eine Bibliothek, die nennt sich Showdown. Das ist so eine JavaScript-Bibliothek und die kann eigentlich genau das. Du hast eine Webview, du tippst in den einen, also du hast zwei Fenster nebeneinander oder zwei so Diffs halt, oder Textfelder. Ins eine tippst du deinen Markdown rein und im anderen bekommst du schon eine Live-Preview, wie das in HTML gerendert aussieht. Und sowas haben die halt quasi schon in ihrem Editor mit drin. Das heißt, man schreibt halt alles schön, wie sich's gehört, in Markdown. Und ist es nicht, aber man bekommt dann halt eine schöne Preview.
Du kriegst es halt schlecht in. Also, das, was die halt gemacht haben, ist, die haben quasi ein CMS neu gebaut für einen sehr begrenzten Umfang von Dingen, die du machen willst. Mhm. Also ich meine, das Problem an WordPress ist ja, WordPress war sicher auch mal vergleichbar gut, so kurzen Post schreiben, vielleicht noch eine Page reinmachen, aber jetzt gibt es halt auch wieder irgendwie 1 Million Module und dabei
ist es jetzt. Ja gut, also weil WordPress halt jetzt nicht mehr eine Blogging-Software ist, sondern
ein kleines CMS und
nicht nur ein kleines, mittlerweile auch ein großes CMS und ich meine, du weißt ja, wie viele Seiten setzen auf WordPress gerade. Das sind gar nicht so wenige,
ganz
ne?
Haufen, ja.
Das sind noch mindestens 10 oder 20% der Webseiten da draußen.
Ja, aber du hast halt auch immer Sicherheitslücken und du hast immer irgendwie, du willst es, also jeden, der irgendwie für WordPress entwickelt hat, den ich irgendwie kenne, der sagt, ich will da nie wieder reinschauen. Das ist so der ekelhafteste Code der Welt und ich denke, es ist gar nicht so schlecht, dass die das neu aufgesetzt haben, rein fürs Blogging. Mhm. Ist eine Node.js-Geschichte, glaube ich, auch.
Ja, ist eine Node geschrieben.
Also Hosting wird ein bisschen ein Problem.
Ach, gibt es mittlerweile auch Anbieter.
Ja,
also ich glaube gerade so dieses
nicht Hostgator oder so.
Nee, nicht so
Streamhost.
Nicht so die ganzen Standardsachen, also entweder man braucht halt einen V-Server oder es gibt glaube ich mittlerweile, ich glaube Heroku und so, da kannst du mittlerweile auch Node laufen lassen.
Stimmt, das sollte eigentlich passen.
Also so Heroku kannst du, Joint bietet glaube ich oder hat zumindest mal so Node-Maschinen angeboten. Es gibt, glaube ich, was man zum Beispiel auch machen kann, ist Node, scheiße, wie heißt denn dieses Ding?
Ja, da gab es irgendwie no.de oder sowas.
Das ist von Joint.
Ach, das war Joint, okay, ja.
Genau. Es gab noch, ich suche.
Ja, ich meine, also da gibt es garantiert viele Provider, aber es ist halt nichts, was der normale User in seinen Lamp werfen kann, was die Leute halt gewohnt sind von CMS.
Nojitsu.
Ja.
Nojitsu, das ist ein bisschen sowas wie Heroku für Node. Du hast dann auch so einen Command-Line-Client und kannst dann über Git deployen und sowas. Also es gibt da Möglichkeiten, das zu tun.
Genau, ist unter MIT lizenziert worden, aber am Anfang war es halt auch, also am Anfang war es so, ja, aber erst an die Beta-Tester quasi und ich finde auf der Ghost-Seite auch, da gab es irgendwie, ja, Maintenance Security Release, aber ich finde es halt einfach nicht so wirklich. Mhm. Also die sagen zwar ja, aber ich glaube, auf GitHub gab es dann irgendwie eine Organisation, die Ghost hieß oder so.
TryGhost heißt sie.
TryGhost, ja. Da gibt es dann, aber sie, es ist komisch.
Ich verlinke das mal.
Ja, okay.
Das ist also alles ein bisschen.
Aber wir haben es nicht ausprobiert, wir können also jetzt nicht sagen, ob es gut funktioniert. Aber falls ihr das gemacht habt, ihr könnt ja mal in die Kommentare irgendwie schreiben, Also ich habe ein paar Leute gesehen, die es irgendwie aufgesetzt haben und es irgendwie.
Ja, ich finde es halt ein bisschen, es ist halt yet another CMS. Es ist eigentlich, also es ist.
Was haben die als Backend?
Muss ich reingucken. Ich hatte gerade das Paketfile offen,
package.json. Ja, das habe ich gerade auch gemacht. Die benutzen Express als Webframework.
Ja, genau.
SQLite 3 haben sie noch irgendwie mit drin.
Jo.
Scheint einfach SQLite 3 zu sein. Also die anderen Treiber heißen
Optional Dependencies MySQL. Also ich glaube, die haben da halt Support für MySQL und
SQLite. Haben ORM wahrscheinlich drin. Ja, gut. Kann man mal machen.
Showdown, das ist diese Bibliothek, von der ich geredet habe, haben sie drin.
Das Schöne ist halt, es ist jetzt ein neues CMS, bedeutet, die haben von Anfang an, das Ding ist mal von Anfang an auf Git, sie haben Travis-Integration, Travis CI, dass sie Tests haben für das Zeug. Das ist halt wahrscheinlich mehr als viele andere Systeme sagen können, die schon etwas älter sind. Das ist auch so schade, dass irgendwie in viele Systeme, die alt sind und wo viel Zeit reingelaufen ist, die sind zwar ganz nett, aber die haben halt von einem komplett anderen Standpunkt angefangen. Jetzt, wenn du zum Beispiel mal allein Go als Programmiersprache anschaust, nur weil das neu ist, hat es halt jetzt einen Paketmanager und eine native Integration für GitHub. Mhm. Was halt, denkst du, ja klar, ist eine geile Sache. Und alle anderen Programmiersprachen so, ja, Paketmanager haben wir auch, aber nur irgendwie so als
dran
Zusatz.
Dran geflanscht.
Ja, also gerade RubyGems war ja auch am Anfang, das war halt nicht drin. Und jetzt ist es bei 1.9, ist es mit drin. Aber es kann halt GitHub auch immer nicht so wirklich. Also du kannst zwar irgendwie was, ja, nee. Ist alles schade eigentlich, weil neu machen manchmal ganz gut.
Ja, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass er halt dann gleich so auf den ganzen, also sie machen halt auch so das ganze Content verwalten und so relativ ähnlich wie jetzt in einem normalen CMS, was ja gerade sehr groß im Kommen ist für so Blogging-Zeug und was auch sehr, sehr dankbar angenommen wird, sind ja so für Blogs zumindest so Static Site Generators. Sowas wie wir früher mal eingesetzt haben, so Jekyll, Octopress, was da drauf aufsetzt, oder so leichtgewichtige Geschichten wie unser, wie heißt das nochmal, Sirius? Mhm. Womit wir jetzt unseren Podcast bauen, oder zum Beispiel auch Podding, an was ich jetzt gerade noch mit einem Kumpel arbeite, was dann irgendwann TM mal fertig sein soll, dass wir da mal Podcasts mit hosten können. Das benutzt halt auch Flat-Files als Backend. Und ich weiß nicht, also fände ich irgendwie sinnvoller, weil dann hat man gleich eine Versionierung mit eingebaut, man kann da irgendwie Leute per GitHub mit Pull-Requests beteiligen lassen und so weiter. Das hat halt schon sehr viele Vorteile. Und ich denke, wenn das dann nur so ein kleines System sein soll für einen persönlichen Blog, dann verstehe ich nicht, warum man alle Einstellungen und alle Inhalte, die man irgendwie reinschreibt, unbedingt in die Datenbank speichern muss.
Ja, weil halt viele Systeme nicht nur dafür ausgelegt sind, um dein eigenes kleines persönliches Blog zu machen, sondern gleich irgendwie Enterprise Scale Voodoo sein soll.
Ich glaube, Ghost soll jetzt kein Enterprise Scale Voodoo sein, oder?
Also ich weiß es nicht. Aber ich meine,
ja, du brauchst
bis halt die ersten größeren Systeme doch anfangen, damit zu arbeiten, und dann bläht sich's halt
das
auch wieder auf.
Das Problem ist halt immer, selbst wenn du nicht Enterprise Scale sein willst, das ist halt auch, ich glaube, fast eine der einzigen Möglichkeiten, so ein Open Source Projekt wirklich am Laufen zu halten. Also
du brauchst genug Leute, die es einsetzen, und da reichen dir halt nicht drei.
Ist halt besser, wenn Leute 8 Stunden pro Tag dran arbeiten, weil es ihre Arbeit ist, als wenn sie 1 Stunde nach Feierabend dran arbeiten und
deswegen. Ja, oder wenn du nur irgendwie, ja, lass es 100 Leute sein, die irgendwie ihr Projekt damit betreiben, aber selber keine Coder sind, das hilft dir dann halt auch nicht weiter. Ja.
Richtig.
Also weißt du, ich kann halt schon nachvollziehen, okay, man möchte einen schönen Editor haben, einen Browser, dass in Anführungszeichen normale Leute daran arbeiten können, aber man hätte das halt auch irgendwie schick machen können. So, und nicht nur so den normalen Weg, wir speichern es halt in eine Datenbank, wo wir es dann im Zweifelsfall nicht ohne weiteres so wieder, ich meine, man kriegt es schon wieder raus, aber es ist halt anstrengend.
Ja, also gerade Versionierung müsste es dann halt Revision intern speichern.
Genau.
Ansonsten, ja. Aber es ist mal ganz nett, was Neues zu sehen. Und vom UI ist es auch mal was recht minimalistisch ist und irgendwie ganz gut klappt. Aber dann gibt es jetzt bald sicher wieder Leute, die irgendwie Bildbearbeitung im CMS wollen. So, ja, ich will die JPEG hochladen, aber ich will sie dann croppen und noch ein bisschen die Werte ändern und rotieren.
Ach so, habe ich ja auch irgendwie, heute war das sogar, da gab es jetzt ein großes Announcement für OwnCloud, und was war's?
Textverarbeitung!
Ja, aber.
Wirklich?
Ja, sie haben jetzt einen kollaborativen Live-Editor mit drin. Und Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es in PHP wirklich, weil du hast ja da keine Chance, irgendwie Websockets oder Longpolling oder sowas richtig zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das super funktioniert.
Doch, da gab's was. Habe ich neulich einen Kollegen gefragt, Websockets und PHP, aber irgendwie gab es halt da Frage, so komische Socket to me Ratchet, genau, Ratchet hieß es. Ratchet, Websockets für PHP, das ist eine PHP-Library, die quasi das dann bietet.
Und wie nehmen die dann die Verbindung entgegen und
fucking
so weiter?
Fucking Magic.
Okay. Richtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es effizient läuft, aber man kann es ja mal ausprobieren.
Eben.
Aber wir hatten doch schon mal so einen Editor, der, wie hießen denn die, der nur im Web funktioniert. Also nicht das so ähnlich.
Du meinst den Jan da gebaut hat?
Du hast auch irgendwas mal so ein Security-Ding, Cloud9?
Nee. Cloud9.
Das wäre eine Idee dann halt.
Ja, das ist eine Idee. Nee, es gab auch mal nur so ein, also was ähnliches wie Google Docs, bloß halt nicht Google Docs.
Ja, Etherpad halt aber.
Ja, nee.
Also ich meine,
da gab es, glaube ich, auch noch was anderes.
Ach so, was es ja gibt, ist ja iCloud.com, die können ja mittlerweile auch.
Nee.
Also hat, glaube ich,
ist keiner, auch egal. Ist halt, ja, ich glaube,
also es gibt auf jeden Fall so ein paar Programme, die irgendwie das gleiche bieten.
Also im Chat wird gerade FlyLatex genannt. Das könnte
FlyLatex.
Ja, das ist so ein LaTeX-Editor, den du im Web kollaborativ und Gedöns. Der sah auch
ja, aber mittlerweile aus. Kann man ja, wir hatten ja letzte Woche dieses Together, mittlerweile kann man auch auf jeder Seite zusammenarbeiten, egal was die machen.
Ja.
Also, würde ja dann auch ausreichen.
Aber wo wir halt beim Thema eierlegende Wollmilchsau und so sind, ist jetzt auch in OwnCloud drin. Gibt es zumindest als Modul.
Also ich meine, solange es nur Module sind und du nicht alles aktivieren musst, finde ich es auch gar nicht schlimm, aber ich meine, der Teil, der halt wirklich wichtig ist, diese Synchronisation und Datenhaltung auf der eigenen Festplatte finde ich schon gar nicht so schlecht. Also, ja. Weil ich will halt nicht, dass das überall bei allen möglichen Leuten liegt. Also ich meine, ich benutze halt immer dieses Sparkle-Share gerade noch, aber ja, wenn es um große Dateien geht, was ich jetzt, ich muss keine MP3s und Videos und sowas austauschen, aber ich glaube, wenn du das machen willst, dann und dir trotzdem der Datenschutz wichtig ist, dann kommst du halt gerade um
OwnCloud nicht rum. Ich glaube, das ist halt trotzdem so eine Nerd-Geschichte. Kein Mensch, der jetzt nicht irgendwie IT-mäßig affin ist, wird sich so ein Ding selber aufsetzen. Und klar, du kannst
selber vielleicht nicht, aber wie gesagt, so eine Firma, die viel mit Videos und Audio macht, so eine Medienagentur, also da kenne ich einige, die halt OwnCloud jetzt verwenden tatsächlich, weil sie sagen, sie müssen halt Dateien mit Projektpartnern austauschen, mit Kunden, und die wollen halt nicht, dass das einmal nach Amerika geht. Und dann kommst du halt.
Kannst ja auch einen Mac Mini hinstellen, einen Server aus 20 Euro draus machen. Dann hast du es auch bei dir, hast du WebDAV mit drin, hast du Benutzerverwaltung.
Wie heißt dieses Teil, was man sich irgendwie ins Wohnzimmer stellen kann? Transporter, glaube ich. Also es gibt, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber das ist, also weißt du, sowas kann ich mir noch eher vorstellen, dass meine Eltern mal sagen, sie möchten sowas haben und sie möchten das Zeug nicht zu Dropbox hochladen. Das ist halt eine Appliance. Da schmeißt du, die kaufst du, da ist eine Festplatte drin, steckst du an, hast ein Webinterface, tut. Sowas, und die findet halt auch automatisch aus einem NAT ins Internet und du kannst das Ding dann über eine App trotzdem erreichen. Und
ja, es gibt ja auch also, gerade genug so Services, die dann Voila oder sowas, die dann halt bei dir verschlüsseln.
Genau.
Und es dann, du kannst dann quasi einen Link rausgeben, wo der Key zum Entschlüsseln schon mit drin, im Link mit drin steckt, und dann können die es auch runterladen. Aber ja. Egal, geht ein bisschen zu weit jetzt.
Also ich weiß nicht, hast du OwnCloud tatsächlich im Einsatz produktiv?
Ja.
Und das tut mittlerweile auch so. Und die ganzen Sync-Clients und so, die kann man mittlerweile benutzen.
Ja, also ich selbst nicht, aber ich habe ein paar Leute, die das...
Moment.
Ja, ich administriere das für ein paar Leute, die das benutzen. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, aber also für die funktioniert es, sagen wir so. Ja, und das sind halt so gerade so Leute, die viel mit Videos und Audios und Kunden irgendwie zu tun haben und ich weiß nicht, ob die jetzt dieses Synchronisierungsfeature tatsächlich benutzen. Ich glaube nicht. Die laden halt die Sachen per WebDAV hoch und jemand anders.
Also quasi FTP nur in anständig.
Ja, mit Benutzerverwaltung und Geschichten.
Ja.
Genau, stimmt. Früher musste man FTP nehmen und Leute, die mich fragen, boah, kannst du nicht einen FTP-Server aufsetzen? Ich muss irgendwie mit Leuten Daten austauschen.
Hast dann du einen Lappen? So gleich ins Gesicht schlagen? So.
Der hat dich tatsächlich jemand nämlich gefragt, da kannst du einen FTP-Server aufsetzen?
Gerade er hatte tatsächlich, ich dachte gerade, er hätte tatsächlich einen nassen Lappen gehabt.
Ja. Das hätte ich vielleicht mal tun sollen. Ja. Und dann habe ich gesagt, da könnte man auch, also zumindest OwnCloud nehmen, weil
Ich habe den Schmerz mal mitgemacht und dann halt FTP-Benutzer auf Unix-Benutzer mappen und dann denen die Möglichkeit geben, das Passwort zurückzuschicken.
Das ist auch bei, wenn du es mit Mac machst, ist auch nervig, weil du einen Benutzer einrichten musst dafür. Und das ist so, ich will doch einfach nur so eine HT-Passwd-Dingens, Benutzername, Passwort, eine Liste.
Ja, genau.
Ich will es nicht ins System einintegrieren.
Ja. Naja. Na gut, wenn du dann noch jemanden hast, der von außen was hochladen will, kommst halt um WebDAV mit so ein bisschen nicht rum. Und wenn du dann jemanden tatsächlich das Ding mal so zum selber anlegen, verwalten, Dingsen geben willst, dann, also ich sehe halt außer OwnCloud gerade nichts.
Ja, es ist ein nettes WebDAV-Interface, ja, aber genau. Ist halt leider auch sehr
genau, viel mehr. Und das müsste halt eigentlich ausreichen. Für den Spec, genau dafür bräuchte ich halt eine OwnCloud, super Sache. Dieses ganze Kalender und was da Kontakte, jetzt noch alles Musikplayer, drin ist.
Word Processing.
Ja, die
Prozess-Scheduler, Hardware-Treiber.
OwnCloud OS.
Ja, OwnCloud. Ich meine, die machen ja quasi Git in PHP, die machen ihre Krypto in PHP und ich weiß nicht, das hört sich alles
machen sehr an. Machen die auch PHP in PHP?
Ja, bestimmt.
Macht Sinn. Auf einmal.
Also die Compliance-Lampe im Chat meint gerade, der Sync-Client frisst 100% CPU.
Ja, normal.
Also, dann brauchst du halt einen Dual-Core oder einen Quad-Core. Oder
Richtig. Steht also in der Systemanforderung. Mehr als einen Core, weil einer ist ja, unserer.
Ist es, weißt du, so deine dedizierte Sync-CPU.
Die OwnCloud-CPU einbauen. Schön. Ja. Aber jetzt gut
Wo
hier.
Waren wir?
Zack, zack. US-Navy-Schiffe jetzt ab jetzt mit Linux.
Ja, Indo. Total gut. Das nächste Schiff, was ausläuft, hat tatsächlich ein kleines Rechenzentrum an Bord. Und die Brücke ist jetzt auch nicht mehr so eine Brücke, wie man die sich so früher vorgestellt hat. Da sind viele Monitore und du kannst irgendwie das ganze Schiff davon und damit steuern. Und,
also ist die Enterprise.
Es ist die Enterprise, weil der Captain ist James Kirk. Der heißt wirklich James Holy Kirk von diesem fuck. Ersten Schiff, was mit Linux läuft. Das aber ist total krass.
Leider gibt es die USS Enterprise halt schon. Das ist ein Flugzeugträger. Ja. Nicht schade.
Es gibt sogar mehrere davon. Ja, also ich habe da letztens.
Ich glaube, eine ist immer nur im Einsatz.
Die ist schon aussortiert worden. Die letzte war, glaube ich. Also
eins der Space Shuttles hieß auch Enterprise.
Stimmt. Es gab auch einen Space Shuttle namens Enterprise. Aber die USS Enterprise, die letzte, das war, glaube ich, das erste. Das hatten wir in der letzten Sendung doch, oder? Das war das erste.
Nukular.
Genau, das erste.
Nukular.
Mit Nukularreaktor betriebene Schiff. Also, genau. Beziehungsweise betriebener Flugzeugträger. Und jetzt ist, glaube ich, wieder eine in Planung, habe ich gesehen.
Für 2025. Ja. Glaube ich.
Können wir mal den Wikipedia-Artikel
auch gleich verlinken. Enterprise.
Gut, der Wikipedia-Artikel ist in den Shownotes von der letzten Sendung.
Sehr gut. Mehr Linux überall.
Ja, also das ist total krass. Ihr könnt euch mal den Artikel, den ich da verlinkt habe, da schreibt einer, der jetzt IT-Blogger ist, aber früher auch zur See gefahren ist, hat sich das Ding mal angeguckt und man kann halt so mal reingucken, wie diese Brücke aussieht und was da für Riesenteile rumstehen. Also ich meine, es ist normale Hardware, aber viel davon, so ein kleines Rechenzentrum, was auf dem, jetzt auf demnächst in See sticht. Schon krass irgendwie. Ja. Demnächst brauchen wir einfach keine Menschen mehr, die schiffen alleine da irgendwie rum.
Ja, macht auch Sinn, man braucht auch Menschen für sowas, ist ja langweilig.
Das CERN.
CERN macht CC-Bilder.
Ja, genau, also die haben, die bezahlen ja da Leute, die rumrennen und irgendwie coole Fotos von CMS und Atlas und was auch immer machen. Mhm. Und die fangen jetzt an, ihre ganzen Media-Inhalte unter CC-Lizenz zu veröffentlichen, weil das ist cool und die sind ja auch irgendwie cool. Und sehr darum gut. Macht man das so.
Also es ist so wie die NASA, die auch irgendwie alles immer gemeinfrei
macht. Und die haben halt auch in dem Artikel reingeschrieben, dass es quasi halt auch für sie eigentlich ein Ziel wäre, dass so die Standardfotos, die zum Beispiel in Wikipedia-Artikeln und so weiter auftauchen, dass die halt von ihnen kommen und dann in guter Qualität sind und so weiter. Und deshalb erlauben sie das jetzt.
Boah, so ist doch gut. Ja. Boah. Mehr Bilder vom CERN. Von diesen großen Röhren, die da unter.
Diese großen Röhren, ja.
Richtig. Gagphone released.
Genau, in Brasilien kann man jetzt so langsam die ersten Gagphones kaufen.
In Deutschland doch auch.
Die werden in Deutschland bei Kongstar vertrieben. Ja, kann man die schon kaufen, verlinkt? Tatsächlich?
Ja, die kannst du kaufen.
Okay, also ich habe nur das vor ein paar Tagen mal gesehen.
Ja, doch.
Also, Ja, also die wurden tatsächlich schon ausgeliefert. Ich habe jetzt da
bei
auch
uns
mal.
Bei ist es nicht das LG, sondern das
Alcatel One Touch Fire.
Ja. Also ich hatte immer mal eins auf der UboCon in der Hand. Hm? Also dieses,
so ein Alcatel oder?
Das war das das Alcatel? Gute Frage.
100 Euro?
Es war nicht das aus Deutschland, sondern es war das, was direkt verkauft wurde. Aber ich glaube, es war trotzdem das Alcatel. Und ja, also lässt sich schon bedienen. Funktioniert, aber ist
so
halt der
No-Frill-Smartphone quasi.
Ja, genau. Also wir hatten in der vorletzten Radetux-Folge der Legic, hat sich mal extra eins geholt gehabt und mal eine Weile benutzt und berichtet halt, was ihm so passiert ist. Und es ist halt so, es hat halt extrem wenig Speicher einfach, also RAM. Ja. Und dann passiert dir halt, wenn du viele Apps offen hast, dass es halt anfängt, Sachen zu killen und dann bestimmte Sachen nicht mehr.
Bam.
Ich schieße dir mal mittendrin deine Telefon-App ab.
Ich
mag's,
die
brauchst du halt nicht so.
Speicher, circa 512 MB RAM. Circa. Also,
es
manchmal
mehr,
manchmal weniger.
Ja. Ja, je nachdem, wie dann.
Wo der RAM geerntet wird, musst du schauen.
Also in Sachen Telefon, der Chat ist gerade ein bisschen unruhig. Wir meinten nicht Gagphone mit GAG, sondern Gagphone, so wie Boot2Gecko hieß es, glaube ich, mal am Anfang. Also, wir reden von Firefox OS. Ja, so wie ich das verstanden habe, sollte das auch eher das untere Preissegment so abdecken.
Ja,
so
ja. Die kosten halt 70 Euro oder sowas. Also
ist halt, wenn du keine Apps installieren willst, sondern einfach mit Facebook das drauf ist, auskommst, ein bisschen surfen und ein bisschen E-Mail.
Genau. Ja, also es gibt auch einen Store und du kannst Sachen drüber holen, aber es wird halt nur in HTML und JavaScript geschrieben. Ja. Und das heißt also, die Apps sehen, egal ob du jetzt direkt die Webseite ansurfst oder dir aus diesem App Store oder Firefox Market oder wie auch immer er heißt, Sachen runterlädt, sie sehen halt fast gleich aus. Hm. Also macht halt keinen großen Unterschied. Aber es ist halt echt nur ein Webview. Ja. Und deswegen brauchst du halt.
Euro?
Ja.
Ja, aber
du brauchst halt Internet, sonst funktioniert das Ding
HSPA,
halt nicht.
HSPA, WLAN. Aber,
ja, wobei es ist nicht nur ein Webview, sondern du hast ja tatsächlich auch, die arbeiten ja auch an sehr vielen HTML5-Standards für Device-Steuerung. Also dass du halt einen Anruf machen kannst. Also die komplette UI ist ja auch in JavaScript geschrieben. Oder dass du irgendwie deine Vibrationsmotoren ansteuern kannst oder weiß ich nicht, Beschleunigungssensoren
also
oder
was. Ja, und es kommt ja jetzt auch eine Payment-API noch rein oder kam schon rein und so. Und neues Release von Firefox OS war auch schon draußen. Das Update, was du dir installieren kannst. Das Problem ist halt echt, dass diese sind echt extreme Billig-Phones. Und du hast halt zu wenig RAM gerade. Ich glaube, das
512
ist
MB ist doch gar nicht so schlecht eigentlich. Gut, wahrscheinlich für die komplett ge-garbage-collected Version, die da drauf läuft, hast du ein bisschen wenig.
Ja, und das OS braucht ja auch noch mal ein bisschen. Also
mein Ding ist halt,
Gut, aber hast ja bei vielen Handys nur 512 MB, oder? Was, die iPhones haben doch auch alle noch.
Ich glaube, so die alten iPhones, also so das iPhone 4 zum Beispiel, das hatte, glaube ich, nur 512, oder?
Das 5S hat wohl 1 GB RAM, also das 4, das 5 allein, alle iPhone 5 hat schon 512 MB RAM, glaube ich nur.
Aber das Alcatel One Touch hat doch keine 500. Das hat weniger.
Ich glaube, das ist weniger, weil 512 Megabyte, den machst du so 4, schnell.
4S hat 512
MB. Was hat denn dieses One Touch Fire?
Das auf jeden Fall so viel ist es nicht. Das Komische ist, sie haben Nokia Here Maps drauf. Also ist ja ganz nett, dass sie Nokia Maps drauf haben. Irgendwie Google Play Unterstützung, Klammer auf HTML5. Keine Ahnung, was das sein soll.
Ja, du hast ja einen Google Play Store auch für HTML-Anwendungen. Das gibt ja auch den Google Play Chrome Store zum Beispiel.
Ah, das ist darüber.
Und du kannst da wahrscheinlich dann auch deine Anwendung, also ich vermute mal, dass nicht jede Webseite auf diese Special APIs für irgendwelche Device Capabilities zugreifen kann.
Ja.
Aber ich finde halt die Idee ganz nett so. Ich fand ja auch WebOS eine tolle Idee. Du hast ja mal eine Weile das benutzt.
Meine Ex hat das immer noch, das Ding lebt, habe ich rausgefunden. Super. Neulich die hatte auch danach mal irgendwie so ein Android-Ding, aber jetzt ging kaputt und war doof, das ist besser.
Ja. Und ich finde es halt, fände das schon interessanter, wenn ich jetzt mal Bock habe, ich mache mal schnell was. Das in Webtechnologie irgendwie mal schnell kurz eine App oder einen Prototypen runter zu coden, das traue ich mir schon zu. Aber jetzt, wenn ich irgendwas für mein iPhone machen wollte, dann müsste ich den ganzen Scheiß signieren und dann müsste ich erst Objective-C ordentlich lernen, dann müsste ich die ganzen APIs lernen. Und so geht's halt, glaube ich, vielen. Also ich glaube, Sprichst du halt einen Haufen von Entwicklern an, die halt einfach mit Webtechnologie aufgewachsen sind und für die das halt mal ihr täglich Brot ist, das zu machen. Und das wäre halt, fände ich jetzt selber mal interessant, da irgendwie Dinge für bauen zu können oder so. Aber ja, da sollte halt dann die Hardware dementsprechend cool sein.
Richtig.
So, das macht es, ansonsten macht es halt keinen Spaß.
Ich denke mal, das OS hat einfach wirklich Potenzial noch, aber und vor allem für die Provider, die sich halt damit erhoffen, dass der Traffic noch mal ein bisschen steigt und sie halt teure Dataplans verkaufen können, ne? Von daher. Und da ich gerade ja sonst gar kein Smartphone habe, könnte ich mir auch überlegen, ob ich mir so ein Ding hole.
Probier's mal aus.
Ja, es ist echt nur ein bisschen. Also
kosten die Windows-Phones nicht irgendwie ungefähr genauso viel und sind dann immer
ja, zumindest flüssig. Ja, wenn du die Nokia-Teile haben willst, dann zahlst du schon ein bisschen mehr.
Ich glaube, für die Nokia-Flaggschiff-Teile zahlst du auch gleich 300-400 Euro.
Ja, okay. Genau. Und dann hast du weniger Apps als bei Android. dann kannst du dir auch ein besseres Android-Gerät holen. Da hast du wenigstens alle Apps.
Apps. Ja, das Problem ist halt, ich kenne halt sehr viele Leute, die dann so die ganzen Schmuddel-Android-Phones haben. Also, weißt du, so.
Das, was wir letztes Mal hatten in den Top.
Wie heißen sie?
Genau so.
ZTE. Alle ZTE-Phones sind Schmuddel-Phones.
Ja, nicht ZTE, sondern so dieses Samsung Galaxy S.
Richtig.
Ja. S-Phone.
Das S-Phone. Also da ist der Samsung verkauft halt immer noch Telefone unter dem Galaxy-Label, die halt mit Android, ich glaube, 2.3 oder 2.2 sogar noch laufen. Also da ist ein jahrealtes Betriebssystem drauf und die laufen halt schon furchtbar schlecht, weil da halt auch krebsige Hardware drin ist, wenn du das Ding schon kaufst. Und du kriegst dann halt, du kaufst das Ding, das ist schon Jahre veraltet, wenn du es bekommst und da laufen dann wahrscheinlich die ganzen modernen Apps auch gar nicht mehr so super drauf und so. Das ist halt sehr schmerzhaft. Also deshalb nicht sowas nicht kaufen, bitte. Und das ist halt auch so, dann vielleicht doch lieber ein Firefox OS, wenn das mal alles sauber läuft.
Ja, also ich meine, da wartet man jetzt einfach auch nochmal ein paar Monate ab, bis irgendwie Hardware rauskommt, die ein bisschen mehr kann, bis sie den RAM wenigstens verdoppelt hat. Der Chat hat schon gesagt, man soll den RAM-Verdoppler
auf jeden Fall
definitiv dazu kaufen. Mhm. Dann würde das Ganze auch ein bisschen funktionieren. Ja, das wäre halt so eine Möglichkeit. Also, warum nicht, ja? Aber jetzt noch nicht.
Nee, ich glaube, das ist auch noch zu früh da irgendwie.
Aber gut, dass jetzt tatsächlich Telefone rausgekommen sind. Das ging ja dann doch relativ schnell. Also wenn man sich das
wann,
mal...
Jetzt muss ich mal gucken, wann war unsere Gagphone-Folge? Die hieß tatsächlich Gagphone.
Ja, aber ich meine, wann haben sie es gelauncht? Oder angekündigt haben sie es 2011.
Also und unsere
2013 haben sie schon Geräte. Also das schneller geht's bald nicht, ja?
Genau.
Also, im Gegensatz zu Migo, Tizen und Co. waren die einfach extrem schnell, muss man ganz ehrlich sagen.
Die haben aber allerdings auch mehr Ressourcen, würde ich mal behaupten. Und fähige Entwickler.
Also mehr Ressourcen als Intel, Samsung und Co., die Tizen voranbringen wollten.
Ja, aber da muss man dann halt dazu sagen, wie viele Leute haben die dafür oder wie viel Personal haben die dafür bereitgestellt oder wie viel Geld haben die dafür bereitgestellt? Klar, Intel, Samsung etc., die haben unendlich Ressourcen, aber ob die das dann wirklich so unterstützt haben, wie sie es denn hätten machen können, ist die andere Frage. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, unsere Gagphone-Folge war am 8.3.2012, also über anderthalb Jahre her. So, ja. Und da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal über Ubuntu Gecko geredet. Ja.
Also, ich bin trotzdem beeindruckt, dass es jetzt doch so schnell ging, auch wenn die ersten Telefone jetzt vielleicht noch nicht zu empfehlen sind zu kaufen. Könnte das tatsächlich ein Mobile OS werden, was sich doch noch durchsetzt? Also, gerade halt in diesem Billigsegment mal gucken, aber die Telefone sollten schon ein bisschen mehr RAM haben, dass dann nicht irgendwie Apps gekillt werden, während man das Telefon benutzt.
Ich meine, das ist schon okay, dass man Apps killt, wenn sie denn im Hintergrund laufen und gerade nichts tun. Das macht ja Android zum Beispiel auch.
Ja, aber nicht Vordergrund anwenden,
die halt
benutzt werden.
Man sollte halt keine.
Der Killer diskriminiert da nicht. Der killt einfach, was ihm wo die Flinte kommt.
Ich glaube, der killt, was am meisten Speicher verbraucht, oder? Nope. Oder einfach random.
Komplett, das haben wir neulich auch drüber geredet, wo das irgendwie mit dieser Flugzeuganalogie und dann vielleicht die Dicken rauswerfen und dann am Ende willst du echt nicht entscheiden, wer getötet wird. Der Killer killt immer genau das, was du gerade benötigst. Oder er killt irgendwas ganz unten und es kaskadiert dann so hoch und alle Kinder sterben gleich mit. Der HomeKit ist ziemlich fies drauf.
Alles kaputt machen.
Richtig. Okay. Gut. Surf, Flydie.
Surf. Surf. Ja, ich wusste nicht wirklich, was es tut, aber es hat eine hübsche Webseite und sah interessant aus. Und es ist in Go geschrieben, deshalb muss es super gut sein. Und,
na, das stimmt allerdings.
Ja, also Surf ist ein dezentraler Service, so für Locking, für Konsens, für was kann man denn dann sonst noch brauchen?
Meinst du Key-Value-Speicher?
Genau, Key-Value-Speicher. Also
so Konfigurationsorchestrierung, dass du sagst, ja, für Web 15, was ist denn da gerade der aktive Datenbankserver? Dann kannst du da einfach sagen, irgendwie get web15/db und der gibt dir dann String zurück.
Genau, oder zum Beispiel halt einfach Membership, dass du sagst, du hast jetzt eine Latte von Servern und die gehören zu einer Gruppe und die sollen miteinander reden können und Daten untereinander austauschen können, aber sich nicht drum kümmern, wie ihre Verbindungen zu Routen sind oder sowas. Sie sollten das einfach wissen und es soll irgendwie halt, wenn einer unterwegs mal ausfällt, dann sollen die halt auch mit den anderen trotzdem noch reden können und so weiter. Und das ist halt so Peer-to-Peer-Zeug ist ja auch nicht trivial. Mhm. Ja, und das ist jetzt so ein Projekt, was das mal in Angriff nimmt und so eine Alternative zu den bestehenden Lösungen da bieten soll.
Richtig.
Ja, ist wie schon gesagt, ist in Go geschrieben und scheint irgendwie, ist relativ frisch, deshalb noch mit Vorsicht zu genießen vermutlich.
Go ist natürlich schön, dass die Deployments einfach macht, ja. Weil du das Ding einfach, ich soll vielleicht ein bisschen ins Mikro gehen, weil es das Ding einfach durchkompiliert und du kannst dann die Binary deployen und dann funktioniert es im Normalfall ohne irgendwelche Dependencies.
Ja.
Ich habe rein zufällig erst irgendwie letzte Woche bei uns im Geschäft da so eine kleine Zusammenfassung gemacht von anderen Tools, die vergleichbar sind. Habe ich jetzt auch alle verlinkt. Zookeeper, Accord, Doozer, Dee und Etcd. Zookeeper ist Java wahrscheinlich. Accord ist, glaube ich, eine C++-Geschichte.
Ja, Zookeeper ist definitiv Java.
Und Doozer, Dee und Etcd sind beide, glaube ich, Go. Also zumindest Etcd ist, soweit ich weiß, Go.
Ja.
Richtig. Mhm. Und ich hätte auch Etcd empfohlen, weil das recht also eine recht große Entwickler-Community gerade hat. Also allein schon irgendwie 120 Forks ist im Core-OS-Repo, was ja dieses komische Linux-Ding ist. Und bieten also alle so High-Availability. Etcd hat eine kleine REST-API auch noch, REST und JSON, was ganz cool ist. Und bietet halt auch so Sachen wie eine SSL-Client-Zertifizierung an, dass also quasi nur, wenn du deinen Server provisionierst, klatschst du ihm das Zertifikat rein und der kann dann damit reden.
Ja. Dann können die sich quasi gegenseitig vertrauen und ihr Zeug signieren oder zumindest verschlüsseln.
Genau, und ist auch ganz interessant. Etcd benutzt zum Beispiel den Raft-Konsensus-Algorithmus. Es gab ja immer früher Paxos oder Chubby, aber Raft ist jetzt wohl irgendwas Cooles Neues.
Raft ist neu. Ich habe da letztens mal angefangen, einen Podcast drüber zu hören. Kann ich vielleicht nachher mal verlinken.
Verlinken.
Es gibt da von so ein paar Mitarbeitern, also es von Leuten vom MIT und von Mitarbeitern von Basho gibt es da so ein Distributed Systems Podcast.
Der aber war immer
die Audioqualität war so ein bisschen bescheiden. Eben,
genau. Deswegen habe ich aufgehört, ihn zu hören, weil er irgendwie so scheiße klang, die ersten zwei Folgen. Aber wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, verlinkt es mal. Kommt gut.
Ich suche den mal kurz raus.
Richtig. Genau,
Think Distributed. Ich kann mal die Folge mit Konsensusprotokollen verlinken.
Mach das mal.
Wir hosten auf Dings, Soundcloud, was ganz nett ist.
Interessant. Aber,
ja.
Okay. Nächster News/Vielleicht-Pick, weiß nicht. Das wurde erst irgendwie neulich kreiert, also im April, und haben da neulich ein größeres Update gemacht. Uru, Unleash Ruby, der RVM-Entwickler, hat getwittert neulich, dass er. Sollte er RVM nochmal anfangen, hätte er es wahrscheinlich sowas gemacht. Und zwar ist es auch ein Ruby Version Manager, der auch also diese ganze Installation und Schieß mich tot und was weiß ich dabei hat. Nur, dass es halt ein Go geschrieben ist und Cross-Plattform, komischerweise. Ich weiß nicht genau, wie sie das. Also, es ist, wenn du es dir runterlädst, lädst du halt die Binary runter, schiebst irgendwo in Pfad, sagst dann hier Uru und dann sagt er dir, okay, Uru ist eine Bash-Funktion, also eine Function, wie man auch immer das sagen will.
Ein Command,
genau. Aber wenn du es dann ausführst, dann sagt er dir halt hier folgende Befehle und gibt dir dann aber auch irgendwann so eine kleine Bash-Funktion zurück, die du quasi irgendwo einbetten sollst. Ich habe es noch nicht benutzt. Mir geht es immer ein bisschen auf die Nerven, weil diese ganzen RVM, RBN, wenn du es dann irgendwo lokal ist, ist alles gar kein Problem, benutze ich RVM, weil da irgendwie alle Batterien quasi gleich mit drin sind und der installiert mir die Libraries alle richtig. Aber sobald du es halt auf einem Server ausführst oder sobald du das Ding für den Cronjob benutzt, hast du einfach nur riesige Schmerzen, weil dann immer irgendeine Variable nicht gesetzt ist oder wenn es eine Nicht-Login-Shell ist, dann kannst du auch irgendwie das Ding nicht geladen richtig und das ist immer ein Pain.
Haben wir schon erzählt, was die Dinger denn überhaupt machen?
Ja. Ja. Ruby Version Manager haben wir 18 Mal schon drüber geredet.
Ja, gut, aber weiß ja nicht, ob die Hörer das
doch,
alles schon mit.
Quatsch,
also sollen sie. Man kann damit unterschiedliche Ruby-Installationen verwalten und sagen, jetzt führ mal bestimmte Applikationen in bestimmten Versionen aus. Und viele können auch Dinge installieren, also Ruby installieren in unterschiedlichen Versionen. Was mir da gerade noch einfallen würde, als wir. Wo wir jetzt beim Thema waren, wäre dieser Fundraiser für RVM 2.0, der will jetzt irgendwie.
War das der Typ selber?
Ja, ja.
Das war,
ich glaube so glaub dir sogar. Ich verlinke das gerade mal. Ich bin hier so ad hoc kurz nochmal.
RVM 2.0, der will eine neue Version von RVM machen. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen.
Ja, und zwar, das sind jetzt scheinbar 20.000 Zeilen Shell-Skript, da frage ich mich. Also, das macht so viel ja nicht. Was tut das alles?
Libraries installieren.
Aber dafür benutzt Gems.
Nee, also oben SSL und so ein Scheiß. Und dann auf Ubuntu und dann auf CentOS und dann auf Schießbla und dann auf, keine Ahnung, was auch immer. Ja. Der macht halt alles und er integriert verschiedene Patches für verschiedene Versionen. Ist trotzdem einfach viel zu groß, gerade wenn die, also CH Ruby oder so.
Ich weiß halt nicht, der hätte da jetzt gerne $50,000 dafür.
Ja.
Und das sind halt momentan 20.000 Zeilen Shell-Skript, die er gerne in Ruby neu schreiben würde. Dass es dann, was weiß ich, 7.000, 8.000 Zeilen Ruby-Code sind oder so. Ich weiß halt nicht, also. Ich meine, es gibt der RBN von CH Ruby und dann noch diverse Projekte, um Ruby zu installieren und die sind alle sehr viel leichtgewichtiger, aber die funktionieren zumindest in meinem Use Case besser als RBN. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann Sinn macht, vor allem halt einen Ruby Version Manager, der dazu da ist, deine Ruby-Installation zu managen, in der Sprache selber zu schreiben.
Ja,
weil genau. Weil du willst ja dann eigentlich was haben, was überall verfügbar ist und da gut Bash-Skripte, zumindest in Unix-Umgebungen, ist es eigentlich fast überall da, so, solange du jetzt das Zeug nicht auf Windows zum Laufen kriegen willst.
Mhm.
Für Windows und Geschichten wäre ja zum Beispiel dann halt, wie hieß das, Uru?
Ja, Uru,
sehr viel genau, sinnvoller, weil dann läuft das halt, weil das ist halt eine Binary. Da hast du halt dann keine Dependencies mehr, sonst was.
Richtig.
Aber ich weiß halt nicht, ob das so viel Sinn macht, das dann in Ruby selber zu schreiben, weil du das ja auch auf Umgebungen laufen lassen willst, um Ruby zu installieren, auf denen vielleicht noch gar kein Ruby da ist.
Also dann hast wo ist kein Ruby da? Also auf macOS ist standardmäßig mit dabei.
Minimal zum Beispiel.
Ja gut, aber dann installierst du halt ein Ruby. Also ein System Ruby haben sie ja meist immer noch mit dabei irgendwie.
Ja, aber komm, das kann doch nicht sein, dass wenn du ein System hast, was Ruby installieren will, dass das als Dependency Ruby voraussetzt. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also das ist doch nee, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Der will vielleicht dann halt auch nur die komplexen Teile irgendwie neu schreiben und dann den Rest in Shell lassen, so dass man sagen kann, also der macht ja mehr als das Zeug nur zu installieren. So, dass man da halt sagt, die Installation, das sind trotzdem Shell-Skripte und der Rest ist dann halt irgendwie anderes.
Ich finde es ein bisschen unverschämt, da $50,000 für zu verlangen. Also ganz ehrlich, wenn der da irgendwie 3 Monate Vollzeit dran arbeitet, dann sollte das eigentlich fertig sein, weil er macht echt nicht so viel. Also ja, klar, der macht da schon einiges, aber wenn er sich da schon mit auskennt und es quasi schon geschrieben hat und einfach nur ein bisschen den Code runtermachen will und mehr Tests und so, $50,000 ist halt schon ordentlich. Also gerade für sowas, was die Leute da lieben, selbst wenn ein halbwegs okayes IT-Gehalt hast, dann kannst du dann ein halbes Jahr von arbeiten.
Ja. Man muss aber auch dazu sagen, der hat ja RVM Version 1 auch nicht zum Wohle der Menschheit geschrieben, sondern wurde dafür von Engineard bezahlt. Und die haben jetzt halt dem mehr oder weniger das Funding eingestellt. Deshalb will er jetzt halt die Version 2 crowdfunden. Mhm. Ich meine, ja gut.
Also er sagt, er will dann ein Jahr lang dann damit arbeiten, aber ja, ich weiß auch nicht.
Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Open-Source-Projekte, die ähnliche Dinge tun, die besser als RVM funktionieren. RVM ist halt so die Lösung, um viele Dinge auf einmal zu erschlagen, weil die mittlerweile halt auch Binaries bauen und dann das Zeug direkt ausliefern und man nicht alles selber kompilieren muss und Zeug. Mhm. Weiß ich nicht. Ich benutze das jetzt seit bestimmt einem Jahr oder sowas nicht mehr und die anderen Lösungen sind auch ganz cool und werden aktiv weiterentwickelt und ja. Dann doch lieber mal irgendwie dort ein paar Bugs fixen und Pull-Requests schicken oder sowas.
Ja, aber wie gesagt, jeder kann entwickeln und wenn man einfach mal ein bisschen Geld drauf wirft und da kommt was Neues, Cooles bei raus, kann ja auch sein.
Natürlich, natürlich. Also ich meine, es kann auch sein, dass es dann das Nonplusultra ist, aber ich glaube da jetzt aktuell noch nicht so richtig dran.
Ich meine, wenn der ein Jahr dran entwickeln will.
Ja, ich will also, das, egal. Müssen wir mal abwarten. Was soll's. Monty Montgomery arbeitet nun für Mozilla.
Genau, der Monty, der unter anderem auch große Teile an Ogg Vorbis und so weiter mitgearbeitet hat.
Hat auch die lustigen Videos gemacht, diese, was ist irgendwie, Media Primer Videos oder so von XIF, glaube ich.
Genau, und Octeora hat da mitgearbeitet und der hat jetzt eine ganze Weile bei Red Hat gearbeitet und ist jetzt zum Mozilla gewechselt und soll da an DALA weiterarbeiten. Ja, sehr viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen, außer dass Mozilla jetzt im Endeffekt dann ähnlich wie Google ihre eigenen Video oder ihren eigenen, ist ja eigentlich nur einer, zumindest ihren eigenen Videocodec dann mal im Haus hat und Google hat dann ja immer noch VP8 oder dieses WebM-Zeug. Ist jetzt dann die Frage, wie das dann mit diesem HTML5 Videocodec-Standard-Geraffel in Zukunft weitergehen soll. Wahrscheinlich wird es dann.
Wenigstens haben sie sich ja bei Audio jetzt alle geeinigt auf Opus.
Ja. Also. Vielleicht geht's dann ist es dann halt tatsächlich mal so, dass dann halt quasi die meisten Browser, so wie es bei Bildformaten und so auch der Fall ist, dass die dann halt einfach mal mehrere unterstützen und das halt alles abspielen. Also ich meine, so langsam wird es doch ein bisschen lächerlich, oder? Dass dann jede Webseite sich drum kümmern muss, das Video in
drei verschiedenen Formaten abzulegen. Ja,
das ist momentan Theo.
Ich meine, die meisten Betriebssysteme bieten dir einen Endpunkt an, um das zu dekodieren. Ja. Also macOS hat mit QuickTime halt sein Framework, wo es klappt. Linux hat mit G-Steamer oder
G-Streamer.
G-Steamer!
G-Steamer ist ein Server von uns.
Genau. das oder Xine, wenn es noch gibt. Und Windows hat sein Windows Media Framework, glaube ich. Jeder kann das Zeug schon irgendwie
nativ dekodieren. Jeder kann da Module reinladen.
Wirf den Binary Stream rein, sag, gib mir bitte irgendwie einen dekodierten Stream zurück. Fertig, Betriebssystem macht das.
Ja, aber halt nicht jedes Betriebssystem kann alles. Also wenn du da halt ein M4 einlegst, kann es nicht jeder abspielen. Wenn du
also so macOS kann es abspielen, Windows kann es abspielen und Linux kann es eigentlich auch abspielen. FAC, FAD, also AAC dekodieren,
Das ist der M4A-Container, den kann man ja problemlos dekodieren und der Rest ist dann halt auch nur AAC oder was ist denn das? AAC ist da normalerweise drin.
Ich finde es halt komisch, Apple dass sie versuchen, Video-Decoder in Webbrowser einzubauen. Das könnt ihr schon irgendwo rumliegen und man nimmt die einfach.
Ja, da muss man sich halt auf die...
Ich glaube, die wollen das halt unter ihrer Kontrolle halten. Das ist, glaube ich, so ein Kontrollding.
Ja, denke ich auch.
Dass die halt wissen, die wollen da wahrscheinlich eine gewisse Performance garantieren. Die wollen garantieren, dass es halt auch ordentlich abgespielt wird. Und es kann halt auch sein, dass sich dann irgendwann Schnittstellen im Hostbetriebssystem ändern und dann plötzlich das Videoabspielen nicht mehr richtig funktioniert. Und ich glaube, die wollen da halt dafür sorgen, dass die User Experience oder ihre eigenen Geschichten halt laufen. So. Mhm. Aber ich finde auch mal, lass es doch DALA sein. Lass es doch einfach mal auf den Standard einigen, dass man nicht jedes Video in 1000 Formaten vorhalten muss. Das nervt doch.
Okay.
Aber ja.
Code Climate bringt Support für JavaScript.
Ja, genau, also Code Climate, das ist ja, ich glaube, das ist so ein ähnliches Geschäftsmodell wie jetzt GitHub oder Travis CI. Die machen so statische Code-Analyse von Projekten und die könnten sagen dir dann, was cool ist und was weniger cool ist und geben dir dann einen grünen Button, den du in deine README einbauen kannst oder einen roten Button oder je nachdem, in welchem Zustand dein Projekt ist. Und das haben die bis jetzt halt kostenlos für Open-Source-Projekte angeboten. Tun sie auch immer noch, aber bisher war das nur für Ruby der Fall und jetzt auch für JavaScript.
Ja. Okay. Ich finde immer noch, das Preismodell ist ein bisschen komisch für Code Climate. Also irgendwie, das fängt an mit $100 im Monat und dann hast du da 5 Git-Repos.
Aber ich glaube, das ist, wenn du, das ist ja für Private Git-Repos, oder? Wenn du dann eine Firma bist und das intern einsetzt.
Ja, ja, aber trotzdem, das ist ein bisschen Linden. Ja. Dafür $100 im Monat für so ein bisschen Batch. Ich finde es ein bisschen teuer dafür, dass sie eigentlich echt wenig machen.
Ja, also ist ganz nett. Also ich werde es, glaube ich, mal ausprobieren, so für irgendwelches Open-Source-Zeug.
Mhm. Dafür ist es auch ganz
nett. Dafür ist es ganz nett. Da kann man das dann halt mal einbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich das für irgendwelche Firmenprojekte oder sowas benutzen würde. Aber gerade wenn man dann irgendwelche Ruby-Gems hat und dann irgendwie auch mal so ein bisschen Analyse drüber laufen lassen will und das mal ein bisschen auseinandernehmen lassen will automatisch, dann ist das schon ganz cool. Da bin ich letztens übrigens auch auf einen netten Dienst gestoßen, der so Code-Coverage macht. Coveralls oder so hieß das. Oder das war ein Gem. Mhm. Egal.
Kann gut sein, ja. Okay, dann, BlackBerry Messenger.
Genau, zu einem sterbenden Unternehmen, was sich verkaufen will und noch niemanden gefunden hat, der es kaufen will. Oder nur so halbe Interessenten. Jedenfalls haben wir ja immer noch alle das Problem, dass wir irgendwie zigtausend verschiedene Wege haben, zu kommunizieren, aber irgendwie alle sind nicht überall. Und jetzt gibt es noch einen neuen Messenger, wo man wie immer Zeug hin und her schreiben kann, Bilder hin und her schicken kann.
Das Übliche halt, aber.
Das Übliche, ja. Genau, von BlackBerry.
Den gibt's aber schon eine Weile.
BlackBerry nicht die App. Ja.
Doch.
Es gibt ihn jetzt. Es gibt ihn auf BlackBerry natürlich schon länger.
Ja.
Aber jetzt gibt's ihn auch für Android und iOS.
Also ich meinte die App.
Nein.
Nicht? Nee. Dann habe ich das von ein paar Monaten mal gelesen, dass das in Planung ist vermutlich.
Genau.
Okay.
Genau.
Ich dachte, das gibt
es schon. Es sollte auch vor dem Monat schon rauskommen und das haben sie aber irgendwie nicht gebacken gekriegt. Ich glaube,
da gab's nicht einen Leak irgendwie auch noch. Keine Ahnung. Ist egal, benutzt eh keiner. Amis benutzen es recht oft wohl, also auf Blackberries, weil das halt so eine Gruppen-Message-Funktion hat, was die irgendwie total gut fanden. Aber
genau, das kann jetzt die iOS-App und die Android-App auch.
Ja.
Ich konnte es leider nicht ausprobieren, weil für mein Android-Tablet geht's nicht. Ich kann es nicht installieren. Sonst hätte ich das nämlich gerne mal gemacht. Das Schöne ist, es ist nicht an eine E-Mail-Adresse oder an eine Telefonnummer gebunden, sondern an eine PIN. Du kriegst, also so wie bei Threema, du kriegst halt so eine, also da kriegst du halt eine Zahlenkombination und du musst nur von die Zahlenkombination von demjenigen wissen und kannst mit dem dann kommunizieren.
ICQ-Nummern?
Genau! So wie
Ins
von Threema. Also
bei Threema geht es ja auch über die E-Mail-Adresse.
Ja, oder über die ID.
Ja, aber E-Mail-Adresse und Handynummer kannst du auf die ID linken. Ja, bedeutet, wenn du Leute in deinem Kontaktbuch hast, nur mit E-Mail oder Handynummer, erkennt er die trotzdem, was ganz cool ist. Ja. Ich denke, das werden die auch wahrscheinlich so machen.
Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall musst du
es nicht. Ich finde auch das einzig Wahre, weil sobald du es halt irgendwie wie WhatsApp bindet, der glaubt immer noch fest an die Handynummer.
Ja.
Bedeutet, wenn ich im USA meine SIM reinstecke, dann sagt der, neue SIM. So, ja, super, danke dafür.
Das habe ich aber tatsächlich schon mal probiert, als ich noch WhatsApp benutzt habe, habe ich eine Vodafone UK-Karte reingesteckt und sagte, neue SIM.
Dann kannst du auch Nein sagen.
Möchtest du registrieren, dann kannst du auch Nein sagen und sobald du dann Internetzugriff hast, erreichen dich deine Leute trotzdem auf der Handynummer. Was auch lustig ist, weil du kannst dann die Handynummer weiter benutzen und die Leute erreichen dich da drauf und es kann auch schon sein, dass die schon lange wieder expired ist.
Richtig.
Und ist ja dann potenziell auch eine Sicherheitslücke, weil dann plötzlich Leute dein Account halt.
Oder wenn ich halt wirklich ein neues Handy habe und auch gerne hätte, dass mich die Leute halt in ihrem Adressbuch finden mit der neuen Nummer, aber ich will die alte behalten. Ich weiß nicht, kann man bei Threema mehrere Nummern? Da mache ich es halt
weiß über E-Mail meistens. Ich meine, du hast bei iMessage hast du auch genau das gleiche Problem. Also alle iOS-Devices denken halt, ich könnte über meine Handynummer Sachen empfangen. Also jeder, der mir über dem Handy jetzt gerade eine iMessage schreibt, kriegt es ja angezeigt, dass es gehen würde. Aber die erreichen mich halt nicht.
Ja, aber bei iOS, da kannst
du. Und du müsstest halt Apple wirklich schreiben und sagen, nehmt das mal bitte raus, weil du hast kein Interface, um das zu deaktivieren.
Das ist echt bescheuert.
Du kannst also nicht sagen, ich ändere jetzt mal meine Handynummer oder ich benutze nie wieder iOS-Devices, nehmt das mal bitte raus.
Freddy, mach mal dein Threema an hier, wir scannen uns jetzt hier
eigentlich gegenseitig ab. Oh ja, das muss ich auch noch machen.
Können wir das nach der Sendung machen?
Nein.
Nein,
okay.
In der Sendung. Also Marc und ich haben das vorhin gemacht.
Wir haben uns schon hart gescannt gegenseitig heute.
Genau, dann müssen wir uns
bei Threema ist ja so, du hast diese, also es ist ja verschlüsselte Übertragung und damit man wirklich eindeutig sagen kann, ja, das ist wirklich der, mit dem ich kommuniziere, muss man so einen kleinen Barcode irgendwie abscannen und dann setzt er dich.
Das ist dann das höchste Trust-Level.
Gelb auf wo geht. Grün.
Richtig. Genau. Und Ingo und ich haben uns gegenseitig vorher schon vor einem romantischen Dinner abgescannt quasi.
Ja, genau.
War wunderhübsch.
Von einem erflatterten Essen. Vielen Dank nochmal dafür, liebe Hörer. Richtig.
Flydi, zeig mir deine ID. Ich will dich scannen, du Tier.
Scan mich.
Ich scanne dich hart.
Ja. Okay. Also ihr könnt uns natürlich auch alle über Threema erreichen, wenn ihr wollt.
Mich nicht.
Mich nicht.
Also mich schon, aber mich nicht. Ja.
Also nur, wenn ich will.
Es ist tatsächlich komisch, also man kann ja bei Threema dann auch sagen, hier, ja, scan mal alle Leute, die ich so habe. Das benutzen doch einige.
Ja, habe ich auch in letzter Zeit immer mal mehr. Also es benutzt keiner, aber es haben viele.
Ja, sagen wir es mal so.
Weil die meisten, die meisten
theoretisch die Möglichkeit, Leute zu erreichen.
Also den Flydi habe ich zum Beispiel hier nicht drauf. Der ist nicht.
Also ich habe dich zumindest.
Du hast mich, ja. Du
scannt euch, vielleicht unter einer
anderen
Adresse. Hat er vielleicht seine Handynummer nicht registriert oder seine E-Mail-Adresse nicht?
Genau, ich kann ja mal.
Ich habe meine E-Mail-Adresse registriert.
Vielleicht die falsche. Vielleicht extra eine mit Plus für nur Threema oder
oh
so.
Gott. Nee, ich habe die richtige tatsächlich.
Echt gut. Dann, naja, egal, wenn ihr scannt, macOS 10.9, weiß nicht. Ich habe es drauf, Flydi hat es drauf.
Ja, aber ich habe es erst
Ingo hat's drauf.
Eine halbe Stunde vor der Sendung installiert. Ich kann noch nicht wirklich.
Ist ja egal.
Also es läuft irgendwie gefühlt ganz gut.
Genau, das Update ist problemlos, es ist kostenlos. Ich glaube, wir reden da auch nicht drüber. Ich glaube, die Leute sollen Mobile Max hören oder so. Ich glaube, die reden da total viel.
Ja, ich weiß jetzt nicht. Das ist halt, da kann man sich den Syracuse-Artikel durchlesen.
Den habe ich sogar schon komplett durchgelesen. Es gibt es als iBook-Buch, war ganz nett.
Ich habe es ja nicht komplett durchgelesen, weil es schreibt einfach zu viel, muss man
ja sagen. Ja, am Anfang, mir haben die letzten auch ein bisschen besser gefallen. Die waren ein bisschen mehr technisch und er hat jetzt ein bisschen was über das Dateisystem geschrieben. Das war cool technisch, wie die Flags da in irgendwelchen Bitmaps gespeichert werden und ganz cool.
Also ich habe mich nur an die Aussage, they made dots smaller, erinnert aus irgendwie dem letzten Accidental Tech Podcast.
Egal. Also ich muss dazu auf jeden Fall sagen, es klingt irgendwie so wie ein KDE-Release von vor gefühlt 10 Jahren, weil es kann jetzt, haltet euch fest, Tabs im Dateimanager, total
die
gute Sache.
Nach wie vor nicht benutzen.
Echt? Doch, das ist tatsächlich, was ich auf einem Windows, wenn ich an einem Windows sitze oder so, will ich ein neues Tab aufmachen, geht nicht. Ja. Hm. Also so, um Dateien mal schnell hin und her zu kopieren, benutze ich es tatsächlich.
Mache ich halt immer ein zweites Fenster einfach. Ich kann ja zwischen den Tabs nicht richtig hin und her. Oder gehst du dann, markierst du? Oder du machst dann wahrscheinlich ausschneiden und dann klicken und einfügen.
Ja, zum Beispiel. Oder du kannst es auch rüberschieben oder
gut,
so.
Gut, das geht
oder bei
macOS
Mac
ja nicht anständig.
Was
das
bei
ist ausschneiden.
Was bei macOS ja auch nicht geht, was ich zum Beispiel von Windows her ganz cool fand, war, dass du es einfach an die linke Ecke und in die rechte Ecke, das was bei KDE auch funktioniert. Und solche Sachen, die vermisse ich einfach total bei macOS. Ja, und Tags, es kann Tags, wow, das kann KDE auch schon
so
irgendwie lange.
Metamäßig und im Dateisystem als Resource-Fork-Dingens oder was auch immer gespeichert. Und was ganz cool ist, ich finde, also jetzt reden wir vielleicht doch kurz drüber, iBook ist ganz nett, wenn man mal lesen will. Also ich habe den Syracuse-Artikel auf dem iBook angefangen und bin dann einfach aufs iPad rübergegangen.
Also
und
das MacBook hat irgendwie angefangen.
In iBooks auf dem MacBook und dann
ja, sowas finde ich tatsächlich auch cool, weil ich habe jetzt schon öfters mal in der letzten Zeit so E-Books von irgendwelchen Independent
kann man Kindle nehmen. Also
ich finde die Kindle-App ja irgendwie hässlich. Gefällt mir
ja, kann so man gut. Schon. Ich habe es halt jetzt gekauft, weil auf dem iBooks gab es das schneller als bei Amazon, dieses Review.
Wobei die Kindle-App, die müsste eigentlich mit dem Stand von meinem Hardware-Kindle synken.
Ja, die synken sich alle gegenseitig.
Ja, okay, dann sollte ich mir die mal installieren, weil das wäre tatsächlich ein Use-Case.
Dafür habe ich es halt benutzt, weil das iBook sich dann entsprechend. Ja. Das ist cool. Maps finde ich ganz nett, weil du jetzt quasi, du klickst im Kalender irgendwo drauf. Also das habe ich schon mal benutzt irgendwie. Du kannst dann im Kalender jetzt auch die Karte anhängen. Kannst dann im neuen Kalender sagen, bitte sag mir die Fahrzeit dazu und gib mir einen Alarm irgendwie eine Viertelstunde, bevor ich losfahren muss, damit ich um die Uhrzeit da ankomme. Und dann kannst du auch direkt das Ding ans Handy schicken. Also wenn du ein iPhone hast, dann sagst du halt hier, schickst du mir Share mit iPhone und dann machst du halt auf dem iPhone ein paar Palümpalüm und ich tue es ins Auto und navigiere dann dahin. Ja. Was ganz nett ist.
Was
und
auch nur geht, wenn du iDevice hast.
Ja,
und
natürlich. Ist alles geschlossen.
Funktioniert, oder also die Maps, ich finde, die Google Maps sehen einfach besser aus. Sorry. Das ist einfach, ich verstehe es nicht. Das also sieht einfach so hässlich aus.
Ich guck mir die jetzt mal an.
Ich finde, sie sind wesentlich, also gerade wenn du das rein- und rauszoomen und rechts und links drehen und.
Ja, aber Plus-Minus funktioniert zum Beispiel nicht. Du kannst nicht hardwaremäßig Plus-Minus drücken. Macht nix.
Plus da oben Shift plus.
Ja,
geht doch.
Was? Doch, du kannst
plus und minus
Command plus minus.
Command plus minus. Ja,
Command plus minus.
Ja, so wie du es halt das im Browser oder sonst wo auch
überall benutzt. Oder Text größer machen, ja. Das ist der Standard-Shortcut dafür. Also ich finde, sie sind sehr smooth.
Smooth.
Ja, das also, läuft und es sieht gut. Halt immer noch nicht, also man erkennt nicht den Unterschied richtig zwischen einer Bundesstraße und einer Autobahn. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Also die die Google Maps sind einfach, die haben das einfach besser drauf.
Ja, dann benutzt man halt die Google Maps.
Ja. Wobei ich fürs Navigieren sagen muss, Apple Maps gefällt mir da besser. Also gerade wenn es so neue Routen geht und so, ist ein bisschen, also finde ich ein bisschen.
Und auch wenn du mal die Stausachen anmachst.
Ja, da ist Google besser, klar.
Erstens siehst du auf der Karte kaum, wo er jetzt meint, was Stau ist. Er macht dann halt so ein ganz paar rote Pünktchen irgendwo hin. Hm. Ich denke, das soll einer sehen? Das ist halt auch sowohl, selbst bei Here Maps ist es irgendwie besser gelöst mit den Stausachen als irgendwie hier. Ja. Und du siehst auch, er zeigt dir an, was irgendwie, wo irgendwelche Bahnen losfahren oder so, aber du siehst nicht den Unterschied, was
kann ist der das? Also bei Apfel jetzt?
Ja, ja, ja. Also der zeigt dir an, da, aha, das ist okay.
Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass die das schon so hinkriegen.
Ja, das kriegen sie hin, aber. Du siehst halt nicht, was ist das? Das ist halt nur ein Bahnhofzeichen. Ist das jetzt ein Bahnhof? Ist es eine S-Bahn? Ist es eine U-Bahn-Station? Was ist es? Also das ist halt, also so ein paar Sachen.
Der Flyover ist verdammt geil, muss man sagen. Also den finde ich extrem gut gelungen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt, also hier, wenn du siehst, das sieht echt aus, als würdest du drüber fliegen.
Ja, doch, das ist schon nett gemacht.
Und du merkst halt, das ist alles so LiDAR-Messungen, deswegen, sie haben halt so nette Location-Daten. Aber es ist schön, dass sie sich da entwickeln. Es ist teilweise, also gerade Point of Interest nicht so gut wie Google. Und auch die Suche nicht so gut wie Google, aber es ist ganz nett, dass drin ist. Mhm. Aber ich habe es Mavericks drauf gemacht, größtenteils nur wegen den AppNap, Timer Correlation, also diese ganzen Batterielaufzeit, komprimierter RAM.
RAM-Verdoppler.
Und dann kommen immer die Linux-Leute und sagen, ja, wir haben auch schon Bcache, Z-RAM, sonst was. Und so, ich kann immer noch meinen Laptop nicht zuklappen und wieder aufklappen wahrscheinlich. Dann geht wieder irgendwas nicht. Und dann musst du eine ACPI-Table patchen. Und Apple ist das Krasse jetzt, die Laptops laufen am längsten unter macOS. Länger als auf Windows, länger als auf Linux. Die laufen einfach fucking ewig lang. Was ganz cool ist.
Also das mit dem Energie ist tatsächlich ganz, du kannst in dieser Aktivitätsanzeige jetzt auch sehen, okay, welcher Prozess braucht gerade am längsten?
Genau, welcher am längsten. Sie werden immer härter, wenn sie Prozessen sagen, hey, du bist übrigens gar nicht mehr im Vordergrund. Also sie bieten jetzt auch im Betriebssystem die ganzen APIs dafür an, um zu sagen, okay, wenn du weißt, dass du nicht mehr rendern musst, wenn der Benutzer dich nicht mehr anschaut, dann haben wir jetzt ein Callback für dich, wo du einfach sagen kannst, okay, hey, wenn ich verdeckt bin, sag mir Bescheid, dann mache ich alles aus.
Dann mache ich AppNap.
Genau, und das ist, da denke ich eben, dass
tatsächlich Linux selbst recht Firefox schwer haben, glaube ich. Und Thunderbird machen damit.
Genau.
Bei diesem AppNap.
Gibt es ja auch schon lang genug so. Aber alles, was in, also standardmäßig haben die das natürlich auf alles gemacht, was in Coco geschrieben wurde. Also alle Animationen, alle Timer und so werden einfach über dieses, wenn sie verdeckt sind, einfach ein bisschen länger gestretched, dann feuert er eben nicht mehr jede x Millisekunden, sondern jede 100 oder so. Also standardmäßig ist da schon recht viel an. Ich denke, da könnte, ich frage mich, ob Linux sowas bekommen wird oder haben die schon sowas, dass du halt quasi Energie sparen vom Betriebssystem an die ans Anwendungsframework weitergibst. Weil das müsste ja quasi GTK oder Qt fast schon machen, weil die ja eigentlich dafür zuständig sind, die UI und so zu schreiben. Aber da gibt es halt wahrscheinlich keine Hooks. Oder kannst du
dich in Debus einloggen? Wenn, dann kommt es auch sowas auch nur mit Wayland und Co. später.
Genau,
mal.
Wenn das halt
aber,
alles.
Aber also noch sehe ich sowas nicht. Hm. Ich wüsste auch nicht, dass das geplant ist.
Hm. Und da denke ich eben, also aber, da könnte
man gerade diese reißen. Diese Energiesache ist so das einzige, vielleicht neben dem Multi-Monitor-Support, den sie jetzt mal wieder endlich wieder ganz gemacht haben, der irgendwie das Upgrade lohnt. Ansonsten.
Ja, gut, was heißt, lohnt?
Warum
das Ding ist gratis.
Ja.
Ich meine,
das ist halt auch eine Sache.
Warum muss sich das denn lohnen? Ich meine, du hast ein Betriebssystem, das verbraucht weniger Strom, deine Batterie hält länger und braucht weniger RAM.
Du hast irgendwie einen Kalender, der besser aussieht, du hast ein Kontaktbuch, das nicht mehr so scheiße.
Ich
meine, die sahen voll scheiße
aus. Und es kostet nichts, ja. Es klingt halt echt nach einem Linux jetzt so langsam. Es kostet nichts.
Sie haben jetzt Background-Tasks eingeführt, wo du dann auch sagen kannst, hier, ich bin übrigens Hintergrund-Task, mach mal nicht, also ich brauche nicht so viel, mach mal mit mir, was du willst. Was ganz cool ist, sie haben natürlich noch so Sachen, Responsive Scrolling haben sie zum Beispiel auch drin, was ganz interessant ist, dass sie quasi, da gibt es auch Hooks für, also das Betriebssystem sagt dir das auch, die rendern quasi schon über und unter dem Bildschirm vor, falls du scrollen willst, dass er das dann nicht erst rendert, wenn er ins Bild reinfährt, sondern er kann quasi vorrendern, wenn du willst, und macht das Ganze dann irgendwie mehr responsive, markiert aber die Dinge automatisch als vom Betriebssystem, also kannst du zur Verfügung stellen, bedeutet, wenn dann irgendwie RAM gebraucht werden sollte. Also das haben sie halt in dem System jetzt auch ganz extrem gemacht. Sie versuchen so weit wie möglich vom Swapping wegzugehen. Sie sagen, okay, bevor wir swappen anfangen, komprimieren wir erstmal RAM, dass wir irgendwie auf gar keinen Fall auf Disk gehen, selbst wenn es eine SSD ist. Wir haben responsive Scrolling-Geschichten, wo er auch sagt, okay, bevor du swappst, dann hau mir doch lieber mal mein vorgerendertes Zeug weg, weil brauche ich nicht unbedingt. Da machen sie, also ich fand es sehr schön, dass sie mal für Power-User was gemacht haben. Weil die letzten paar Mal waren immer irgendwelche
sinnlos Features, die
kein Mensch braucht. Ja, genau, also so ein bisschen UI-Klimper-Klimper und was weiß ich. Und das UI ist jetzt ja fast komplett gleich geblieben. Also ein paar kleinere Sachen.
Ja, also ich meine, ich benutze auch diese Nachrichtenzentrale eigentlich nicht so wirklich. Weil was da jetzt nett ist, du kannst jetzt irgendwie daran antworten gleich, wenn du irgendwie eine Mail oder was
genau, auch immer kriegst. Genau, das konnte ja Linux auch schon, dieses...
Ja, also es ist, sind halt so ein paar Sachen, die Linux halt schon lange kann. Wie zum Beispiel Upgrade über eine Stelle, also so ein App-Center oder sowas.
Genau, hier, das machen sie jetzt auch wie bei iOS, dass sie alles automatisch auch installieren, Updates, wenn du willst, was ganz cool ist.
Genau, fragt er dich, ob du das machen willst, ja.
Genau. Jo.
Also worüber ich mich eigentlich am meisten freue, ist der Multimonitor-Support, dass man jetzt mittlerweile virtuelle Desktops und mehrere Monitore mittlerweile sinnvoll miteinander benutzen kann. Und was ich auch schön finde ich, dass sie jetzt eine Lösung gefunden haben, wie man seinen Monitor abziehen kann, den Laptop unter den Arm klemmen kann, irgendwo hingehen kann, später wieder anstecken kann und die Fenster sind immer noch auf dem richtigen Monitor.
Und auf nicht,
dem
dass sie einmal zu in deinem Hauptmonitor fallen, so ja, automatisch.
Das, genau, bisher war es halt so, dass halt alles, was auf meinem externen Monitor an Fenstern war, ist dann plötzlich auf meinen Laptop-Bildschirm geschoben worden. Jetzt bleibt es halt so da. Und das ist schon ganz nett gelöst. Ich muss mich da, glaube ich, noch ein bisschen dran gewöhnen, jetzt quasi virtuelle Desktops unabhängig voneinander auf zwei Monitoren zu managen. Aber ich hatte das ja früher auch unter Linux und da ging das auch.
Ja.
Wird schon laufen,
ja,
denke ich.
Ja.
In Sachen Dateimanager weiß ich nicht, kann ich nicht mitreden. Ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich benutze irgendwie keinen grafischen Dateimanager. Oder nicht für sinnvolle, nicht oft und nicht regelmäßig. Ich
auch selten.
Also ich mache das eigentlich, wenn ich irgendwelche Dinge tue, eigentlich fast alles auf der Shell. Und da ist es mir relativ egal, ob der jetzt Browser, ob, also meine Shell kann Tabs und mein Tmux kann auch Tabs.
Ach,
und
echt?
Da ist es mir dann relativ wurscht.
Aber es klingt trotzdem so ein bisschen wie Sachen, die irgendwie schon seit 10 Jahren hätten da sein können. Also
hätten
Tags und Tabs ist irgendwie schon essentiell und jetzt geht's endlich.
Ich weiß nicht,
lass uns nochmal ganz kurz auf die kostenlose Sache kommen. Also das war ja tatsächlich so ein bisschen was, wo ich gedacht habe, okay, vorher haben sie halt immer Geld dafür verlangt.
Also einen symbolischen 20er. Das ist ja jetzt auch nicht.
Also es wurde immer billiger die Jahre weg.
Genau, am Anfang es war so 100 noch irgendwas Dollar mal. Dann waren es nur noch 30.
Vor 4 Releases oder so und dann waren es 30 und dann waren es 20 und dann war es jetzt umsonst.
Ja. Das war halt auch der Punkt. Sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht geupgradet, weil wenn es was gekostet hätte, da bin ich dann tatsächlich einfach zu sehr Linux-Nutzer, hätte ich gesagt, pff, ja, dann leck mich doch. Aber das war jetzt so der Grund, weswegen ich es dann tatsächlich auch gleich mal installiert habe, um einfach mal umzugucken. Und das mit der Battery-Laufzeit, das ist jetzt so, das war so der Grund, neben dem Tabs im Finder, weswegen ich tatsächlich auch den Upgrade mal kurz gemacht habe. Da muss ich dann gleich auch nochmal heulen.
Genau, und das Krasse ist ja auch, dass dieses Upgrade, erstmal, es ging total echt super gut vonstatten, bedeutet, der hat mir selbst meine Fenster wiederhergestellt nach dem Update. Mhm. Also der macht ein Betriebssystem-Update und alles sieht aus wie vorher.
Aber bei mir, ja, das hat er gemacht, aber er hat dann bei mir irgendwie gesagt, ne, er kann die Datei nicht öffnen, weil ihm die Rechte fehlen. Und ich gedacht habe, hä, was? Er hat ein paar PDFs
reparieren.
Ja, er hat ein paar PDFs nicht wieder aufgemacht, die ich vorher offen hatte im Vorschau, weil er irgendwie gesagt hat, mir fehlt irgendwie die Rechte.
Richtig. Ich dachte, ja, ist gut. Also auf jeden Fall, bei mir ging es problemlos. Gut, das ist halt so ein kleiner Zeug, aber sonst hast du keine Probleme gehabt, wahrscheinlich. Andere Zeug geht.
andere Zeug geht alles. Also okay. Das war das Einzige, wo ich gedacht habe, hä, warum?
Er hat bei mir mit, also erstmal das Coole ist ja auch, dass du, das ist ja nicht nur vom letzten System, sondern du kannst dann auch, also sie haben mir gesagt, bis zu, keine Ahnung, Leopard oder Snow Leopard?
Snow Leopard.
Snow Leopard, also wird man mehr Lion, also du brauchst Lion nicht, du brauchst, du kannst also Snow Leopard, Lion, Snow,
na, ab 10.6 kannst du Snow Leopard, ab 10.6 kannst du upgraden.
Genau, und wie gesagt, es gibt es gratis, was eigentlich eine coole Sache ist. Es gab ja früher immer so Schießereien von wegen, ja, du kannst das iPod Touch nicht gratis updaten, weil irgendwelche rechtlichen Geschichten, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber
ja. Ist auch, glaube ich, wenn man so drüber nachdenkt, für Apple der logische Schritt, weil die verdienen mit dem Betriebssystem kein Geld. Die wollen Devices verkaufen und die wollen
Die verdienen halt richtig viel Geld einfach mit Hardware.
Ja, natürlich. Also die verdienen fast alles mit Hardware. Ich meine, Apple, die haben ein bisschen Services, aber alles, was Apple ansonsten außer Hardware anbietet, ist halt ein Zusatzdienst, damit Leute ihre Hardware kaufen. iCloud und so weiter, damit verdienen die wahrscheinlich kein großes Geld. Das ist auch nur, um Leuten einen Grund zu geben, ihre Devices zu kaufen, weil es ist plötzlich bequem und es funktioniert, wenn du ein Mac hast und du hast, dann willst du dir wahrscheinlich ein iPhone kaufen, allein, dass du dann bequem deine Kontakte synchronisieren kannst und sonst was.
Ich denke auch, die wollen einfach viel von ihrem alten Zeug wegkriegen. Neu auf, also auf den Mavericks-Geschichten ist ja jetzt ja SMB2 das Standardprotokoll, also nicht, ja, mehr nicht AFP. Mehr AFP wird immer noch benötigt für Time Machine Network Backups.
Noch, aber
ich denke, im letzten Jahr hat sich das auch erledigt. Und dann können sie halt mal langsam anfangen.
Was
jetzt
zum Beispiel nicht ging, also ich hatte letztens das Problem bei jemand anders, der wollte halt auf einem SMB-Share irgendwie suchen, was halt, also mit diesem, wie heißt es, Spotlight, und das geht halt nicht.
Nee, SMB1 ist auch, also ich habe mir neulich mal die Unterschiede ein bisschen durchgelesen, ist auch echt ein Krepelprotokoll.
Ja gut, aber selbst Samba hat ja jetzt mittlerweile mit Samba 4 auch SMB2 und auch selbst Teile von SMB3 implementiert. Mhm. Das heißt, es könnte vielleicht dann auch mal sein, dass das Spotlight dann irgendwann doch auch wieder...
Ja, definitiv. Schreibt der Accuser auch, glaube ich, war da drin? Ich glaube, es war da drin. Du kannst dann jetzt auch einfach zum Beispiel über eine Connection mehrere Requests machen. Gerade wenn du so mehrere Suchen hast und schieß mich tot, ist es wesentlich einfacher, als wenn du dann 38 Requests machen musst.
Ja, halt
und den TCP-Roundtrip für jede einzelne Datei, wo du anfragen willst, wie da die Rechte sind. Also da ändert sich einiges zum Guten. Und ich hoffe auch echt, dass dann das AFP weg ist, weil netter Talk war immer... Bei mir ging es nie richtig. Also es ging dann Ewigkeiten gut, aber dann habe ich mal einen Restore gemacht und auf einmal ging der Restore nicht mehr, weil irgendein Scheiß kaputt gegangen war irgendwann mal. Und jetzt habe ich einen Mac Mini da stehen. Das war noch interessant auch, Mac Mini. Ich habe da macOS Server drauflaufen. Also Server ist jetzt ja nur noch so quasi eine Zusatz-App.
Die das bezahlen musst immer noch.
Genau, und die musst du bezahlen. Und der hat dann beim Upgrade, hat er dann gesagt, hier Upgrade, sage ich ja. Und dann sagt er, ach übrigens, du hast macOS Server 2 bei dir laufen. Das würde ich deaktivieren, weil das geht nicht mehr. Du musst dir dann 3 aus dem Store holen. Habe ich dann halt auch gedacht, ja gut, mach halt. Hab dann 3 aus dem Store geholt. Da gab es ein bisschen Probleme bei den Benutzern, die ich irgendwie für File-Sharing und Time Machine eingerichtet hatte. Da musste ich irgendwie einmal, keine Ahnung, meinen Benutzer irgendwie wieder hinzufügen. Dann ging auch wieder alles. Aber das war ein bisschen rougher, als ich eigentlich gedacht habe. Wahrscheinlich kommt da auch irgendwie in 3 Wochen ein Update, dann geht's auch wieder.
Also, ich weiß nicht, das Upgrade, bei mir lief das ungefähr so, ich habe geklickt, tu jetzt mal upgraden, hat er gesagt, Achtung, ich starte in 30 Sekunden neu, dann bin ich einkaufen gegangen, als ich wiederkam, war das neue Betriebssystem oben und der war schon gestartet und hat mich irgendwie genervt, ob ich denn irgendwie Keychain-Sync einrichten
kann. Genau, das ich habe hier auf dem ja noch die Developer, also nicht die Developer-Preview, aber den Goldmaster, den, also der dann neu rauskam. Es gab den ersten Goldmaster-Bild, dann gab es einen zweiten, aber keiner weiß, was sich geändert hat. Den habe ich hier immer noch drauf laufen. Da hat er, also auf dem Mac Mini hat er mehr gefragt. Auf dem Mac Mini hat er gesagt, hier, schau hier was Neues bei Mavericks und er hat dann auch irgendwann gefragt mit dem Keychain-Sync. Das hat er hier nicht gemacht. Aber sonst ist alles gleich. Also ich werde da wahrscheinlich mit
klarkommen. Ich weiß nicht, gibt's einen sinnvollen Grund, das zu benutzen, wenn man eh schon One Password benutzt? Also der einzige Grund, der mir, weil meine ganzen
Passwörter... Es ist integriert. Du kannst nicht im Safari, im Web, also wenn du ein Safari offen hast, kriegst du die Passwörter nicht, außer du gehst in One Password, benutzt den blöden internen Browser oder...
Ich benutze den blöden internen Browser eh generell.
Ja, aber nicht, wenn du auf Twitter auf einen Link klickst, der dich dann irgendwo hinführt. Und dann musst du sagen, bitte einloggen. Richtig.
Aber wann klicke ich auf Twitter groß auf einen Link, wo ich mich dann einloggen muss? Ich habe mir es nur überlegt, es wäre vielleicht sinnvoll, diesen Sync einzurichten für WLAN-Passwörter.
Aber macht er das da auch
mit drüber? Müsste er ja eigentlich. Wenn der die Keychain synchronisiert, dann müsste der ja eigentlich
auch... Es ist eine extra Keychain. ich weiß nicht, also wenn du dein Keychain-Management aufmachst, dann Keychain Access, da gibt es jetzt eine iCloud Keychain. Und in der iCloud Keychain sind Accounts drin, Airport, Application Passwort.
Man will das
trotzdem. Ah, doch, klar, er hat die WLAN-Passwörter mit synchronisiert.
Ja. Cool. Man will das trotzdem nicht über die USA/NSA einmal drüber synchronisieren.
Ich hab's eh in Dropbox.
Ich hab mein OnePassword-File eh in Dropbox und wenn die das knacken können, dann können die auch, also, oder andersrum, wenn die Keychain knacken können, die auch lokal verschlüsselt wird, dann können sie wahrscheinlich auch
OnePassword. Ja, machen. Apple hat sich da bestimmt ein Hintertürchen eingebaut, dass sie das.
Nee, das brauchen die ja nicht NSA. Mal. Die können auf all meinen Services, wo ich Passwörter gespeichert habe, einfach hingehen und sagen, hier, gib mal dein Passwort oder gib mal die Benutzerdaten.
Du meinst, weil die eh alle in den USA liegen, ja aber deine WLAN-Passwörter vielleicht auch nicht.
Ist mir auch egal. Auf jeden Fall.
Ich würde da, nee, Tim, ich finde das nicht gut.
Das ist auch dein gutes Recht, das nicht gut zu finden.
Deswegen wird es nicht aktiviert.
Ich habe versucht, mal wieder Safari zu benutzen, aber ich kann es nicht.
Kein Mensch benutzt Safari.
Der neue Safari ist nicht schlecht, der neue Safari stürzt nicht mehr ab.
Das total neue Feature, das Programm stürzt nicht mehr ab, weil es die Sachen kopiert hat, die Chrome auch macht.
Ja, weil Chrome halt das nicht zu der WebKit-Engine hinzugefügt hat. Safari hat es jetzt zu WebKit, oder Apple hat es zu WebKit committed, diese Multiprozess-Tab-Geschichte.
Also WebKit 2.
Ja, WebKit 2, genau. Ja, was ja ganz Chrome nett ist.
Verwendet ja kein WebKit mehr.
Ja.
Deswegen ist auch egal.
In der, nee, nur sie haben es halt dann wieder zurückcommitted quasi, was schon mal nett ist.
Ja, stimmt, das war nicht ganz so nett von Google damals. Aber
Safari fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an und weiß auch nicht.
Kein Mensch benutzt Safari. Ja. Also außer die Leute, die halt macOS wirklich so von Stock benutzen, die auch Apple Mail verwenden.
Für die ist es jetzt besser. Also. Ich meine, es ist ja natürlich, man muss schon sagen, sie bieten schon ordentlich coole Sachen. Sie bieten jetzt natürlich diesen Keychain Sync. Bedeutet, du hast einen Passwortmanager, der quasi die Passwörter über mehrere Geräte synken kann. Sie haben die Reading List, bedeutet, du hast auch so ein Instapaper-Art-Client drin. Bedeutet, man muss schon sagen, sie bieten da eine gute, wie so es hässlich heißt, so eine Value Proposition. Ja. Also für Kunden, es ist schon schick. Ich meine, sowas kriegst du in Windows nicht, sowas kriegst du in Linux nicht.
Ja, es ist
musst halt immer externe Services machen. Die bieten dir halt, also sie werden jetzt halt zu einem Unternehmen, die sowohl über Hardware viel Geld verdienen, aber auch die Services bereitstellen, die nicht mal so scheiße sind. Das ist schon ganz cool. Sie haben jetzt hier Dictation verbessert. Du kannst jetzt offline diktieren, was ziemlich, ziemlich cool ist. Also ich habe es neulich mal probiert, Deutsch, Englisch, kannst du sagen, standardmäßig verbindet immer noch zum Web. Aber du kannst in den Preferences sagen, bitte enable mal Enhanced Dictation. Mhm. Und dann sagt er, ja, muss ich aber 800 Megabyte runterladen. Dann sagst du, ja, mach doch. Und dann lädt er das runter und ich habe für Deutsch und Englisch das jetzt mal aktiviert. Top. Also echt der, du kannst jetzt live quasi die Textvorschau sehen, wie er den Satz immer umbaut. Und du kannst ihm jetzt eben was vordiktieren und der macht es auch richtig gut. Also gerade wenn du so längere Texte eindiktieren willst, ist sicher nicht mal so schlecht. Gerade wenn du, keine Ahnung, irgendwie was anderes mit deinen Händen zu tun hast. Vielleicht willst du Kuchen backen. Weiß nicht.
Okay, ich würde noch mal ganz kurz auf diesen Kostenlos-Teil zurückgehen. Okay. Also, weil, was macht das jetzt mit Microsoft? Also, ich meine, gut, 8.1.
Billig-Laptops.
Microsoft 8.1 kostet jetzt auch kein Geld, aber es ist halt jetzt nur ein Service-Pack. Die haben sie ja schon immer kostenlos rausgegeben. Hm. Aber Microsoft verdient halt sein Geld immer noch mit Windows und Office.
Mit Software.
Mit Software, genau.
Ja, das machen sie halt wahrscheinlich auch noch. Also ich meine, so eine gut. Geschichte Active Directory kriegst du auf dem Mac halt nicht so in der Art hin. Da sind sie immer noch führend und es wird in allen Büros so wahrscheinlich noch.
Small Business Server.
Small, große Business, also hallo, Daimler oder so, wenn du da irgend so eine 1000-Mann-Abteilung hast, du kannst halt mit Active Directory alles machen. Du kannst Software ausrollen, du kannst festlegen, ob die Größe vom Mauscursor verändern dürfen und du kannst sagen, das dürfen die aber nur an jedem dritten Sonntag im Monat. Und das ist halt was dir kein anderes Betriebssystem in der krassen Art bietet.
Und halt auch dieses ganze Exchange-Gedöns und so, das ist ja, da ist ja Microsoft auch richtig groß bei sowas.
Genau, und ich meine, Apple, du kannst da hast du quasi schon, wenn du den Server da hinstellst, dann kannst du da, oder selbst dein OpenLDAP kannst du das ja anschließen, dann kannst du da User-Verwaltung mitmachen und die dann auch keine Admin-Rechte haben lassen. Aber das ist dann halt so wie auf Linux, die haben dann halt normale Benutzerrechte, dürfen mit ihrem Home-Directory im Grunde machen, was sie wollen. Aber du kannst es halt nicht so feingranular festlegen. Deswegen denke ich, Windows hat halt noch für diese ganzen Stock im Arsch Unternehmen, wo dann die halt nicht wollen, dass die Sekretärin irgendwie Hearts spielt oder wie heißt's, Solitär.
Ja.
Da werden die wahrscheinlich immer noch groß sein. Aber Ich denke, die, also langsam, Apple baut halt jetzt immer mehr Zeug dran. Ich meine, die meisten Sachen.
Naja, sie wollen halt so ein Vendor-Login dann auch haben und dass du dir halt einen Mac kaufst und dann anfängst, die Filme zu laden und die Bücher zu kaufen.
Aber
sie die Musik.
Bieten es dir halt auch so an, dass du hier deine iWork-Geschichten, die iWork-Geschichten wurden einfach geupdatet. Gratis. Und dein Betriebssystem wird gratis geupdatet. Ich glaube, die wollen einfach dir einen Rechner geben und sagen, das Einzige, was du kaufen musst, ist die Hardware. Die ist teurer als bei anderen. Aber wir werden uns um alles andere kümmern. Du willst E-Mails, machen wir dir. Wird gebackupt, wird synchronisiert. Du willst Office-Sachen machen, ist mit dabei. Du willst Videoschnitt machen, ist komplett mit dabei. Alle Betriebssystem-Updates werden gratis sein. Komm doch zu uns, wir geben dir alles immer gratis.
Wir wenn geben du dir diese Wohlfühl,
wenn Kuschel, du, genau, wenn du dir hin und wieder ein neues Device kaufst. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz netter Ansatz im Gegensatz zu so Windows-Geschichten, wo es dann heißt, ja, du kannst dir dann zwar einen billigen Laptop kaufen, aber willst du irgendwas machen, musst du halt dafür zahlen. Betriebssystem-Update musst du dafür zahlen. Irgendwas-Update musst du dafür zahlen. Bedeutet, bei Apple hast du eben so ein konstantes ich fühle mich gut, weil es dann immer wieder heißt, ich habe dir eine neue Update von X gebracht. Hier, guck mal, dein Word-Prozessor kann jetzt irgendwie coole Sachen. Und dann ist ja, schön. Und bei Microsoft ist immer am Anfang, freust du dich so, hey, ich habe einen Laptop für $300, total krass. Und dann musst du alle jedes halbe Jahr irgendwas aktualisieren, weil du keine XLSX-Dateien mehr lesen kannst oder so.
Auch ganz nett, meiner Freundin geht es gerade so, ihr Laptop, die Tastatur macht komische Dinge. Also da hat sich irgendwie ein Numlock aktiviert, den man irgendwie nicht ohne weiteres deaktiviert bekommt. Nice. Die einzige Art und Weise, wie man den deaktiviert bekommt, ist, pass auf, USB-Keyboard anschließen, am USB-Keyboard den Numlock ausschalten.
Oh yeah.
Und dann kann man die Laptop-Tastatur wieder benutzen und dann funktionieren immer noch ein paar Tasten nicht. Deshalb muss sie jetzt halt immer ein Keyboard an ihr Laptop anschließen, um was tippen zu können.
Ja.
Aber das ist halt mit so Hardware, die halt mal 300-400 Euro gekostet hat, das ist halt nicht für die Ewigkeit gebaut. So ein Mac wahrscheinlich auch nicht, aber der hält dann vielleicht ein paar Jahre länger.
Da ist es halt auch bei Apple, ich meine, nicht nur bieten sie dir das von Software-Sicht, dass sie halt sagen, hier, ja, zahlen uns unendlich viel Geld für Hardware, wir kümmern uns um den Rest, wenn du sie benutzt. Sie haben halt, also jetzt nicht hier so extrem, also es fängt langsam an, aber in USA ist halt echt, da gibt's normalerweise, wenn du in so einer halbwegs großen Stadt wohnst, hast du mindestens 3 Apple Stores irgendwie in S-Bahn-Reichweite. Und wenn dann irgendwas kaputt ist, dann nimmst du das Ding einfach hin und sagst, euer Rechner, euer Betriebssystem, alles euers, macht, dass es wieder geht.
Nee, geht eben nicht, weil wenn du da hinfährst, sagen sie, oh, sie haben keinen Termin gemacht und schicken dich wieder nach Hause. Doch, machen sie.
Nicht in den USA.
Ja, in den USA vielleicht nicht, aber hier
ja,
in Deutschland,
ja, natürlich.
Schicken Deutschland sie dich wieder nach Hause und sagen, nicht unser Problem, sie haben vorher keinen Termin gemacht, sie sind der Arsch, gehen sie bitte nach Hause und machen sie erst einen Termin.
Richtig.
Das hat mich nämlich ziemlich angekotzt.
Ja, das war, ich hab's auch und dann kriegst du immer so mies Termine und
dann kriegst du einen scheiß Termin und dann musst dann du extra nochmal diese
ja, und dann
100 Kilometer oder was auch immer
fahren. Hier genau. Am Arsch der Welt. Ja, in Staaten war es halt so, da kannst du, bin ich einfach irgendwie
das ist einfach ein Haupteinkaufs- scheiß
Gehabe. Ja, und die sind auch, also ist halt irgendwie ein bisschen deutsch hier. In Staaten kommst du rein, begrüßt dich einer, sagst du direkt hier, ja, mein iPhone ist kaputt und dann sagt er, ja, hier, kein Thema, komm nochmal hier rüber und ich ruf gleich einen an und der holt dich dann ab und warte hier 5 Minuten und dann war das 5 Minuten, dann kommt der, holt dich ab. Und ja, klar, mach mal. Und in Deutschland war es halt auch, also du kriegst dann auch zwar Genius Bar Appointments, aber die sind in den USA nicht so in Anführungszeichen, scarce, was sind das? So selten, knapp. So knapp wie in Deutschland wohl. Gut, das ist natürlich auch bei uns, gibt es halt auch nur einen Apple Store im Umkreis von im Normalfall 200 Kilometern.
Jo.
So, der nächste wäre dann irgendwo in München oder vielleicht noch einer in Frankfurt wahrscheinlich.
Ja,
da hast du so im 200 Kilometer Umkreis gehen halt alle zu diesem Apple Store.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, ich bin da einmal hingefahren und habe mein iPhone umtauschen lassen. Ich fand es halt beeindruckend, dass die eine riesengroße Schublade hinter sich haben und nur iPhones von einer bestimmten Farbe und einer bestimmten Größe drin sind. Die greifen da rein und da liegen einfach 30 original verpackte iPhones drum. Fand ich beeindruckend, aber.
Also sie versuchen halt, so eine Firma zu werden, die dir einen Rundum-Service bietet. Du musst mehr zahlen, aber du kriegst dann auch was dafür. Also würde ich behaupten. Es ist nicht unnötig teuer, dass du irgendwie, keine Ahnung, in Deutschland eine Gabbana-Tasche kaufst für $3.500 und das ist im Endeffekt nur noch eine Tasche, die halbwegs okay verarbeitet ist, sondern du kriegst auch was für dein Geld und zurzeit immer mehr. Und ich denke halt, das ist, wenn sie so weitermachen können und dich da immer noch so verwöhnen quasi, verziehen quasi, ganz cool.
Ja, das ist, so funktioniert halt Kundenbindung.
Ich glaube, das ist halt das Ding.
Richtig.
Ich meine, die können sich nicht ohne weiteres die Gewinnmargen erlauben, die sie sich erlauben. Also das könnten sie, glaube ich, nicht, wenn sie die Services
genau.
dazu und sonst
und
was nicht anbieten.
Sie sind ja also auf gar keinen Fall besser als Microsoft, was so Vendor-Login oder so angeht. Also gut, sie setzen ein bisschen mehr auf Open-Source-Software unten drunter. Also ich meine, da ist halt bei macOS, da läuft halt irgendwo ein Postgres im Hintergrund und ein Apache und alles so Standard-Software quasi. Aber trotzdem kannst du da nicht einfach migrieren. Aber sie machen das halt auf eine Art, dass du nicht migrieren willst. So im Normalfall. Im Gegensatz zu Microsoft, wo du halt nicht migrieren kannst, weil, ja. sorry, ja. Office ist ein 3.500 Seiten Dokument, wie man ja. DocX da reinschreibt.
Ja. Naja. Okay, also Microsoft, ja gut, ich meine, sie wandelt sich jetzt auch so ein bisschen durch den Zukunft
sie
von Nokia.
Sie versuchen es, dass sie halt auch...
Dass sie so ein Full-Service-Hardware-Unternehmen ja. werden.
Weil sie halt auch gemerkt haben, dass sie sonst schlecht Geld machen können.
Aber was jetzt nicht mehr geht unter macOS, ist auch lokal mit so einem iPhone zu synken. Machen sie nicht mehr.
Machen sie mehr. iTunes WLAN nicht mehr?
Nö, was? Nö, machen sie nicht mehr. Du kannst nicht mehr auswählen, was du alles synken willst. Du musst jetzt die iCloud verwenden, wenn du deine Kontakte und Co. synchronisieren willst. Ohne geht's halt nicht mehr.
Kontakte? Ach so, das
Du konntest vorher dein iPhone an einen Mac anschließen und sagen, über oder? iTunes synchronisiert mir nochmal meine Kontakte, meinen Kalender, meine Fu. Mhm. Geht jetzt alles nicht mehr.
Gut, müsstest es halt über Kalt auf oder Kart aufmachen. Aber ja, ich glaube, da wollen sie auch hin, dass die zwei nichts mehr miteinander zu tun haben.
Also ich glaube,
ja, das ist trotzdem scheiße für Leute, die das halt nur lokal machen wollten und nicht alles in die USA schicken. Die
musst du ja selber einen Kalt-auf-Kart-auf-Server aufsetzen.
Jo.
OwnCloud.
Genau, installiert ja. in der OwnCloud. Ja. Dann tut's vielleicht.
Vielleicht.
Ist, ja, ich denke, die wollen das halt auch streamlinen. Wahrscheinlich ist es halbwegs komplex, wenn du gleichzeitig über WLAN synken kannst und dann noch über iCloud. Die machen
ich
halt.
Ich glaube gar nicht, dass es das Ding ist. Ich glaube, das ist eher so, man will.
Die haben einfach keinen Bock mehr.
Nee, das glaube ich nicht mal. Ich glaube, das ist, man will den Benutzer dazu bringen, das iPhone als eigenständiges Device wahrzunehmen. Wo man alles, was man drauf macht, auf diesem Ding macht. Und wenn man dann irgendwie eine gewisse Sicherheit haben will oder sonst was, dann soll man das über Services machen und nicht über den lokalen Rechner, weil der lokale Rechner könnte ja dann wieder. Also ich glaube, die wollen halt die Sachen viel, also ganz im Gegensatz zu dem, wie es am Anfang vermarktet wurde, dass man halt nur einen Computer hatte, mit dem man synken konnte und nur alles mit seinem Rechner machen musste. So soll es halt jetzt, glaube ich, eher in die Richtung gehen, dass es halt ein eigenständiges Gerät ist, wo du halt alles selber drauf machen kannst. Und wenn du irgendwas über eine externe Quelle machst, dann machst du das übers Internet. Ist, glaube ich, der Ansatz.
Aber also, du kannst, kannst du nur Kopf keine Kontakte mehr synken? Oder? Also Medien geht ja noch.
So Apps und so?
Ich hab ja kein Telefon mehr, mit dem ich es ausprobieren könnte. Deswegen kann ich's
nicht. Ich hab's auch noch nicht gehört, dass man die Kontakte gar nicht mehr synken kann.
Naja, kannst du nicht mehr. Ich habe ja auch einen Link gedingst da. Du kannst mit dem neuen
iOS, kann mit Mavericks, okay.
Genau, mit Mavericks und dem neuen iTunes kannst du, gibt's diese Auswahloption einfach nicht mehr, dass du sagen konntest, also vorher konntest du dann
Termine und Zeug.
Termin, genau, ja, konntest du sagen, das synken, das bitte nicht synken, das wirklich gesynkt haben, das nicht. Und das kannst du jetzt nicht mehr machen, du wirst jetzt gezwungen, die iCloud zu nehmen.
Oder
irgendwelche
anderen
oder Google oder was auch immer. Also ich glaube halt, die Leute, die gesynkt haben wollen und dann ein Problem damit haben, das irgendwo übers Internet zu übertragen, die Anzahl der Leute ist halt.
Du meinst, die können sich auch was selber aufsetzen.
Genau, sehr begrenzt. Und wenn man dann wirklich das unbedingt so haben möchte, dann kann man entweder sagen, okay, dann entweder verzichte ich auf einen Sync oder ich setze mir halt irgendwie einen eigenen Server auf. Das geht ja auch. Oder es gibt ja auch viele, und also wenn man dazu technisch nicht in der Lage ist, dann gibt es ja auch viele Unternehmen, die einem, keine Ahnung, einen Open Exchange oder irgendwelche Groupware-Geschichten mit CalDAV und CartDAV und sonst was anbieten. Das geht ja auch. Also man kann jetzt ja auch sagen, okay, dann miete ich mir irgendwo bei Hosting-Unternehmen XY in Deutschland einen Open Exchange und sync damit. Oder wenn deinem Apple nicht passt, dann kann man Google benutzen oder was auch immer. Ich meine, Mark hat da ja schon diverse Provider ausprobiert. Da gibt's ja Lösungen, sowas zu tun. Oder man
ich
kann
bin sich immer noch mit meinem Zarafa zufrieden.
Ja, oder man benutzt einen Zarafa. Oder wenn man nur CalDAV/CartDAV benutzen will, dann kann man auch diesen Baikal-Server benutzen. Mhm. Oder OnCloud. Oder der heißt Baikal, oder?
Mhm.
Ja.
Mit zwei Pünktchen über dem i.
Ja. Aber ich meine, da gibt es ja Möglichkeiten und ich glaube, da ist der Schmerz nicht groß genug für Apple, das weiterhin anzubieten, weil das muss ja alles maintained werden und dann müssen die sich Protokolle über USB und sonst was ausdenken. Wenn das de facto eh alles übers Internet geht, dann kann man das halt auch weglassen. Also mir wäre es tatsächlich nicht aufgefallen, dass es weggefallen ist, weil ich das noch nie benutzt habe.
Also ich habe das immer so gemacht eigentlich.
Ja, ich weiß nicht, ich halt nicht.
Ja, ich hatte die Kontakte eh alle irgendwie im Netz, von daher hatte ich immer Angst, wenn lokal sind, dass irgendwas zerschießt.
Naja.
Egal.
Ja, ist wahrscheinlich auch
gibt's so. Gibt's halt jetzt nicht mehr. Pech gehabt.
Passiert.
Vimeo Bitcoin Party.
Nicht Vimeo.
Vimedio.
Vimedio. Vimedio sind die Macher von Instacast zum Beispiel.
Ach
die
so.
Sind ja hier die Ludwigsburg.
Ja, Ludwigsburg, ja.
Genau, da kann man jetzt auch in Bitcoin zahlen. Fand ich nett, dass sie es gemacht haben. Wird über, wie heißen sie? Bitcoins, Website Store. Oh Gott, wie heißen diese Payment Providers? Man sollte meinen, dass die den verlinkt hätten. Weil nur Bitcoin. BitPay, genau. Machen sie über BitPay. Da kann man jetzt die Software, wenn man sie in ihrem Webstore kauft, also wahrscheinlich die Mac-Software kann man da kaufen oder sehen wir noch irgendwie andere Sachen. Personal Archive, Snowtape, was weiß ich was. Kann man Bitcoin zahlen. Fand ich nett. Mal wieder noch mehr Leute, die Bitcoin benutzen. Und Bitcoin sind gerade bei $200 wieder hochgestiegen. Also je nachdem, wo man schaut, Mt. Gox, was ja auch nicht mehr der größte Bitcoin-Exchange ist.
Ach was?
Drittgrößter jetzt, erstaunlicherweise. Aha. Also Bitstamp, die Polen, glaube ich, sind größer, was den Umsatz angeht, als Mt. Gox. Also Mt. Gox hatte Probleme, extreme gerade US- Banktransfers zu machen und auch SEPA-Transfers sind sie so bis zu 4 Wochen, 5 Wochen teilweise hinten dran.
Okay.
Und deswegen sind ja alle ein bisschen weg. Das Lustige ist, dass die Preise auf Mt. Gox immer $10 circa über den normalen Preisen liegen, weil du halt kein Geld mehr rausbekommst, außer in 5 Wochen. Also was ganz nett ist, hin und wieder mache ich das halt mal, dass ich irgendwie auf Bitstamp ihr billig Bitcoin kaufe, auf Mt. Gox das rüber transferiere und dann halt sage, ja, abheben und dann kommt es irgendwann 4 Wochen später auf meinem Konto an, aber im Endeffekt habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro gemacht. Was, warum auch nicht. Auf jeden Fall sind die auf $200 hochgestiegen. Ganz noch, der Bitstamp war ja der zweitgrößte. Der größte ist wahrscheinlich zurzeit BCC China. Chinesen gehen extrem auf Bitcoin ab.
Yay.
Irgendwie entweder teilweise, um ihr Geld aus Yuan rauszukriegen, ihrer China-Währung da. Und weil sie halt auch irgendwie teilweise andersrum, dass Leute quasi Bitcoin kaufen, um dann mit Yuan zu spekulieren. Dass du quasi so Forex-mäßig sagst, okay, ich kaufe mir das China-Zeug nicht direkt, weil da ist irgendwie schwer ranzukommen, sondern ich kaufe mir einfach Bitcoin und kaufe mir das dann so unter der Hand, dann habe ich auf einmal Yuan auf irgendeinem Exchange liegen. Das ist so das eine. Also bedeutet, da ist ein recht großer Andrang. Also dieser BTC China explodiert fast, was da den Umsatz angeht. Und die Difficulty ist extrem gestiegen. Also es ist ganz krass, wenn du auf bitcoindifficulty.com gehst, haben wir verlinkt, wenn dir den mal das Wachstum anschaust, wo du dann am Anfang halt siehst, so Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Der Juni, Juli ist schon so leicht angestiegen. Und dann August, September, Oktober ist es locker exponentielles Wachstum. Also das Wachstum macht gerade fast einen Schritt nach oben. Da ist irgendwie alle 2 Wochen wurde das irgendwie zu 25-30% schwerer. Und das nächste Estimate der Difficulty werden plus 6%. Also das ist jetzt ein bisschen abgeschwächt, aber es sind wohl extrem viele von den ASICs ausgeliefert worden. Bedeutet, es ist jetzt einfach schwerer, Bitcoin zu minen. Also du kannst selbst mit den kleinen ASICs, wo ich ja auch einen hatte, kannst du nichts mehr eigentlich reißen. Also du musst jetzt echt die großen Monster-ASICs haben, die richtig Leistung haben, um da noch irgendwie ein bisschen Bitcoin rauszumachen. Also es wird einfach schwerer, die Dinger zu bekommen und deswegen werden sie mehr wert. So sieht es gerade aus zumindest. Ja, Bitcoin. Krasse Sache. $200. Way.
Way.
Genau. Ich glaube, das Thema lassen wir wahrscheinlich zweitmäßig.
Das Thema, du bist nächste Woche wieder da, oder?
Passt.
Dann machen wir das nächste Woche.
Genau. Lesefu.
Du hast was.
MongoDB.
Da würde ich auch sagen, das kann ich unterstützen. Ich habe den Artikel auch gelesen, ist ganz nett.
Ja, genau. Wurde irgendwie neulich getwittert. The Genius and Folly of MongoDB. Wo sie halt so ein bisschen drüber schreiben, was, also nochmal so ein Blick von oben auf MongoDB, was es denn eigentlich ist und was es intelligent macht. Also dass es eigentlich eine recht einfache Sache ist, dass sie quasi das komplette Caching, Page-Caching und sowas dem also Dateis dem Betriebssystem überlassen, dass sie echt einfache Datenstrukturen haben, aber das eben auch teilweise ein bisschen ein Nachteil ist, weil die Concurrency, es ist einfach darüber Spaß zu machen. Und im Grunde sind sie ja nur ein besseres Dateisystem mit ein bisschen Magic obendrauf.
Ja. Also da ist es halt auch so, wird halt auch so erklärt, so du kannst es oder die Art und Weise, wie das MongoDB gelöst hat, so Caching und Mapping zwischen Dateien und Speicher und so weiter, ist sehr einfach gelöst. Das ist auch ganz vernünftig im Betriebssystem implementiert, aber du kannst halt da keine Garantien geben, was deine Storage Engine macht und sonst was. Und da kannst halt dann zu unerwarteten Ergebnissen führen, was es halt für den Produktiveinsatz ein bisschen lächerlich macht. So. Ja, aber kann man sich mal durchlesen, fand ich technisch sehr interessant und da sind auch noch ein paar Slides über so den Aufbau von den MongoDB-Datenstrukturen verlinkt. Kann man sich auch mal angucken.
Genau.
Genau.
Flighty, Ruby's Top Self-Object.
Genau, das Ruby's Top Self-Object. In dem Artikel geht es darum, wie das eigentlich funktioniert, wenn man in Objekt, also einer sehr stark objektorientierten Programmiersprache wie Ruby ein Skript ausführt, indem man einfach nur so Methoden definiert, so wie ich habe jetzt eigentlich eine Funktion, so sagen wir mal in einer anderen Sprache. Ich definiere mir einfach eine Methode, aber die hängt jetzt nicht an einer direkten Klasse mit dran und ich führe das dann einfach aus und benutze es einfach als Skriptsprache. Und da wird erklärt, wie das in Ruby funktioniert. Und das ist auch sehr aufschlussreich. Kann man ja sich mal angucken.
Klingt gut, klatsche ich mir direkt nach Instapaper. Bam. Ja. How HipChat scales to 1 billion messages. Weiß nicht, hatten wir das schon gepickt irgendwann mal?
Ich glaube nicht.
Obwohl, ist eine Woche alt sogar.
Wir hatten es letzte Woche, da hatten wir es von HipChat. Auch irgendwie. Nee, Snapchat war das. Das war nochmal eine andere Geschichte. Nee, hatten wir noch nicht.
Genau, auf jeden Fall reden die ein bisschen drüber, wie sie auch früher mal auf Couch Lucene waren. Also so CouchDB mit bisschen Lucene reingeklatscht. Und das Ganze dann auf Elasticsearch umgezogen haben und ein bisschen Caching in Redis und auf einmal geht alles total wie Magic und sie freuen sich alle, dass sie da alles durchsuchen können. Ist ganz nett, so einen kleinen Überblick über die Architektur zu bekommen und passt.
HipChat war diese Geschichte von Atlassian, oder?
Genau.
Ja,
okay. Also das ist so ein Multi-User-Team-Chat mit lustigen Bildchen, glaube ich.
Genau, was ich habe, ist Sorting Lines in 5 Languages. Das ist eigentlich so mal ein ganz netter Artikel, wo Afti Grimm, auch so einer von den aus dem Ruby Rocks Podcast, so ein Blogpost von anderen aufgreift, wo behauptet wird, ja, C++ ist mittlerweile eine Skriptsprache, weil guck mal, wie einfach das ist, in C++ jetzt irgendwie Dateien zu sortieren. Und dann zeigt er einfach mal in 5 anderen Sprachen und in Kommentaren sind dann noch ganz viele andere Sachen erklärt, wie es dann halt in richtigen Skriptsprachen einfach geht im Vergleich zu C++. Also der C++-Code ist für C++-Code relativ gut lesbar, aber das sind halt eine Zeile in Ruby, 2 Zeilen in Perl, ein paar mehr Zeilen in TCL, eine Zeile in Bash oder in Shell. Und dann sind halt hier noch so andere Sachen in Go, in Python, in Elixir, was auch eine ganz interessante Sprache ist, in Clojure, in Rust und so weiter. Wobei Rust sieht fast aus wie die C++-Variante, muss ich sagen. Kann man sich mal angucken, ist ganz interessant.
Nicht, weil der Block gerade bei mir down ist, aber.
Echt? Also bei mir, da ist er gerade.
Ich komme da wieder mit Curl noch sonst was drauf.
Hat gerade funktioniert.
Komisch.
Seltsamerweise. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe so noch so eine Blogpost-Reihe. Das sind, glaube ich, 5 Blogposts, wo es um so ein paar Ruby-Tipps geht, was man machen kann. Ja, es sind 5 Blogposts, wovon 4 released wurden. Da geht es um alles Mögliche. Sehr viele Tricks, die man mal benutzen kann. Ich möchte es jetzt nicht alles aufzählen, aber es lohnt sich, da mal durchzugucken. Also hab auch noch die ein oder anderen Sachen dazugelernt.
Cool.
Was haben wir denn hier sonst noch? Auch nochmal ein Ruby-Blogpost, How to Stub External Services in Tests. Da wird so ein bisschen erklärt, was man denn machen kann, wenn man über HTTP mit Diensten spricht und die in seinen Tests, in denen man eigentlich nur den Client testen will, quasi wegmocken oder stubben will. Was man dazu benutzen kann und so weiter, wird in diesem lustigen vom Thoughtbot-Blog diesen lustigen Blogpost erklärt.
Das ist immer so traurig, weil ich das immer durchlese und immer so, ja, wäre eigentlich schon geil, aber ich, also gerade in meinem Arbeitsalltag, ich kann sowas halt nie machen, weil wir können das System nicht wegmocken, weil wir testen, das System zu instrumentieren.
Ja.
Also wenn ich mir EC2 wegmocke, dann kann ich auch gleich testen lassen, weil dann teste ich nur meine Mocks und die sollten ja eigentlich immer okay sein. Bedeutet, es gibt echt keinen Teil des Systems, den ich wegmocken kann richtig, weil das System als Ganzes nachher getestet werden soll.
Also ich hatte den Fall letztens, ein Freund von mir, der hat letztens angefangen, einen Ruby-Gem zu schreiben, mit dem man in Ruby die Auphonic-API instrumentalisieren, benutzen kann. Da ist halt jetzt die Frage, wie testet man, dass da die richtigen HTTP-Calls abgesetzt werden und dass der richtig auf die richtigen Header reagiert und sowas. Und genau für sowas, wenn du quasi eine Wrapper-API über einen bestehenden Dienst, wo du davon ausgehst, dass dieser Dienst sich nicht ändert, wenn du sowas schreibst, für sowas ist es ganz nett. So, also gerade wenn du irgendwelche, keine Ahnung, einen Twitter-Gem baust oder du baust irgendwas, was mit app.net redet oder so, für sowas kannst du das dann verwenden. Das ist ganz, ganz okay. Was haben wir denn sonst noch? Introducing Capybara 2.1. Ist ein netter Artikel, kann man sich mal angucken, was sich da in Capybara in der letzten Zeit geändert hat. Und ich habe dann noch von Ilya Grigorik, unserem alten Bekannten, ein Slideset auf Google Docs verlinkt, wo es um HTTP 2.0 geht und die Features davon und wie das Multiplexing funktioniert und so weiter und so fort. Ist auch sehr interessant. Das kann man sich mal angucken.
Richtig.
Jo.
Mimimis, ich habe gerade eins farblich leider verändert, weil ich gecuttet und gepastet habe, aber ich fange mit dem Einfachen an. Android Cyanogen Mod ist immer noch Frickelmist, leider. Ich habe eine Bekannten, die hatte irgend so ein Samsung Galaxy Tab 2, Nupsi.
Das waren diese Schlangen.
Großes Tab.
Die Galaxy
Tab. 10, 11 Zoll
okay.
Tab, einfach. Und da war halt irgend so eine alte Android-Version drauf und jede Menge Samsung-Mist-Software und sah alles ein bisschen komisch aus vom UI. Und da habe ich gedacht, ja, okay, klar, kein Thema. Hat sie gemeint, kann man da nicht was machen? Und ich so, ja, doch, da kann man einfach mal so ein Standard-Android quasi drauf machen. So Cyanogen-Mod war eigentlich immer so das Größte, was meist ging. Dann, okay, Clockwork-Mod-Recovery eingespielt, irgendwie noch gewusst, dass das geht. Das ist so super, klar, geflasht, ging eigentlich auch gut. Dann beim ersten Mal so wie beim Start hängen geblieben, beim zweiten Mal ging es dann problemlos und lief auch alles. Was komisch war, er lädt nicht mehr, wenn das Tablet an ist. Wenn das Tablet aus ist, lädt er. Wenn das Tablet an ist, lädt er nicht. Da denke ich mir doch, Frickelmist. Schön. Das ist dann, ja. Das ist halt immer so, ja, geht schon, größtenteils, bis auf und dann irgendwas, was dein Leben nicht komplett zerstört, aber.
Tja, nervt. Ist halt auch nicht die Original-Software, die da drauf laufen ist.
Ja, ist auch, deswegen ist es auch ein Mimimi. Also es ist schon nett, aber es ist halt Frickelmisten. Jetzt muss ich halt schauen. Aber
wenigstens hast du die neuesten heißen Scheiß.
Ja, weil ich habe jetzt die Stable genommen, extra deswegen. Und jetzt muss ich mal schauen, was passiert, wenn ich die Unstable oder Nightly drauf mache.
Ja. Vielleicht also haben wir es gefixt. Genmod teilt sich ja jetzt auch irgendwie demnächst mal irgendwann in eine Pro-Version,
Matisen,
die Stable ist und. So eine Nightly-Build-Variante für irgendwie die Community. Muss man auch mal gucken. Deswegen habe ich ja so ein Android-Stock-Variante von Google genommen, damit es einfach immer schön aktuell ist und ich dich nicht dann irgendwann doch mal rumfummeln muss. Obwohl, irgendwann fängt es an, mich doch mal zu jucken und ich muss mal hier ein bisschen flashen und routen und tun. Aber noch war der Schmerz nicht groß genug. Oder der innere Antrieb. Es funktionierte noch gut genug. Das war es halt. Ich habe irgendwie mein Redmine hat aufgehört zu funktionieren. Und ich weiß nicht ganz warum. Was ein bisschen nervt.
Also so gar nicht mehr? Oder
doch,
Stacktrace?
Es tut noch lesend, aber sobald ich was schreiben will, blökt er mich voll und sagt irgendwie, kann nicht, weiß nicht, tut nicht, will nicht. Und ich habe keine Ahnung, was es macht und ich bin auch kein Ruby-Experte und habe mir dann mal die Logs angeguckt und erst habe ich gedacht, es liegt irgendwie an der Datenbank, weil das letzte war, woran ich rumgefummelt habe. Aber dann mal einen alten Datenbank-Snapshot eingespielt, geht immer noch nicht und ich weiß nicht, was es tut. Also sobald ich was eingebe, sagt er dann einfach, internal error, an error occurred,
Ja, das ist der Standard 503er Fehler. Der sollte eigentlich in deinem Apache Error Log ein Stack Trace dir zeigen.
Nee, also da macht es. Also ich benutze Passenger.
Ja, und sollte trotzdem. Da hat der Passenger kann auch irgendwie extra Error Log irgendwo hin.
Und ich habe dann in der. Hab halt das Log Level in meiner Production Log irgendwie hochgesetzt, dass er das alles da reinkotzt. Und du siehst auch, was er macht, aber. Dann sagt er halt nur in Passenger Zeile 61 irgendwie, macht da nichts mehr und warum, wieso, Objekt nil, such mich mal.
Was hilft, wenn du ins Verzeichnis gehst, ich glaube, das ist eh so ein Rackup-Dingens, bedeutet, du gibst Rackup ein, der startet dann deine Anwendung und startet selber auf einem Port 4567 und dann kannst also du da so einfach mal...
Webbrick oder was?
Genau,
der startet richtig. Dann wahrscheinlich sogar Webbrick.
Wahrscheinlich startet Webbrick und dann kannst du, dann läuft die auf 4567 und dann kannst du da mal draufgehen und siehst den Stacktrace direkt im in der
ja, aber
Dingens.
Hilft mir dann auch nicht, wenn er dann nur irgendwie nur sagt.
Ja gut, vielleicht sagt er irgendwie Rechte fehlen beim Datenbank-Insert oder so.
Also was er da irgendwie gesagt hat, war irgendwas mit Nil, weiß ich nicht.
Ja, das ist die Frage, wo das, ja normalerweise Nil ist halt immer wieder. Kommt halt irgendwas rein, was nicht reinkommen soll. Aber so kannst du zumindest ein bisschen was sehen, wo da was explodiert und vielleicht mal die Fehlermeldung einfach irgendwo eingeben.
Also ich meine, es ist natürlich das, was in Debian drin ist, dieses Ruby ist halt auch
ist
einfach Vorkriegs- alt.
Ruby, ne?
Ja, das ist irgendwie 1, 8, 7, 6. 6.
Ja, wenn du 6, 7 hast, ist das schon mal ein Anfang. Aber
warte mal, Ruby, wie kann man das? Ruby minus V?
Ruby Dash Dash Version.
Minus V ist 1, 8, 7, ja.
Ja, ist halt schon
alt.
Seit
2010.
Ja, ist auch schon End of Life und keine sich also
ja,
total.
Ja,
Debian macht jetzt Sicherheitsupdates rein, weil
ja,
die müssen.
Genau.
So, wir sind aber so alt und alle so, wir hören jetzt damit auf und die so, machen wir weiter.
Ja,
super,
ich meine,
gut
das,
für euch.
Das ist auf der einen Seite natürlich der Vorteil von Debian. Sie machen halt lange einfach, supporten den Scheiß und du musst dich halt auch nicht drum kümmern und es sind nicht zigtausend Varianten, die dir irgendwie nebenbei und du musst dich nicht RVM installieren oder sonst was, sondern du lädst es einfach runter und.
Ja.
Meistens funktioniert's, aber...
Normalerweise solltest du einfach irgendwie ein PPA installieren, oder keine Ahnung, wie es auf Debian heißt, irgendwas für Ruby 1.9.3 und dann hast du 1.9
ja,
und da
geht's. Ja, ich guck mal, ich meine, das ist jetzt noch ein Squeeze, ich meine, mittlerweile ist ja Wheezy draußen, vielleicht upgrade ich die VM einfach mal auf Wheezy und guck mal, ob es dann magically wieder tut oder so. Genau.
Richtig.
Kick ich mal.
Richtig.
Also das hat mich auf jeden Fall die Woche genervt, das war so mein persönliches Mimimi. Ich weiß nicht, also es gab auch einen Ruby-Update in Debian, vielleicht hat das was auch vermurkst. Es war irgendwie so...
Wie alt ist dein Redmine? Hast du so...
Das ist 100. Auch... Das ist auch ein ewig altes, was war, Aptitude... Show,
also
Redmine...
Also 233 ist das aktuelle.
Nee, so neu ist es nicht. 1.2.
Ja, viel Erfolg damit.
Ja, das ist Feuerwache.
Das ignorieren wir jetzt einfach mal.
Ja. Nein, das ist halt wirklich das, was mit Debian mitkam zu der Zeit.
Das ist einfach too old.
Krass. Nee, wieso? Was heißt too old? Es funktionierte ja bis vor kurzem. Es hat einfach gut funktioniert. Und Debian kümmert sich um diese scheiß Sicherheitsupdates und es funktioniert
da ist,
einfach.
Da ist dann halt auch wahrscheinlich jeder Teil deines Software-Stacks so alt, dass der jeweilige Hersteller sich weigert, es überhaupt noch anzuschauen. Genau. Also wir sind auf Redmine 2, 3. Ich hab eins irgendwas.
1.1.2, bitte.
Da war ich noch nie mal geboren, als es rauskam. So, ja, schön. Naja, kann man nichts machen, Debian. Da, wo Software hingeht zum Sterben. Also bei dir wirklich dann.
Dafür.
Debian Package Graveyard endlich.
Debian Package Graveyard, genau.
Schön.
Ja. Aber du willst
die
Steuerpflichtige.
Die Ausländer, ja. Also ja, in dem Fall die Steuerausländer, was dann ich wäre, die nehmen unsere Bankkonten. Also denen nimmt man die Bankkonten. Ich habe mal meine Bank angerufen und habe so gemeint, also.
Das war schon der Fehler.
Wahrscheinlich. Bevor ich dann nachher irgendwie. In einem anderen Land bin und die dann irgendwie kontaktieren muss, ist das so wahrscheinlich besser. Auf jeden Fall habe ich da mal angerufen und habe gesagt so, hey, ich ziehe bald in die USA um und ich bin dann da steuerpflichtig, aber in Deutschland nicht mehr, weil ich habe ja dann keinen Wohnsitz. Und wie sieht denn das aus? Was muss ich denn da machen? Und dann haben die gesagt, ja, eigentlich kein Problem, wir schicken ihnen das Formular zum Adresswechsel und noch irgend so ein Ben oder W9-Formular, also amerikanische Formulare für die amerikanische Steuerbehörde. Da habe ich gedacht, krass, ihr seid gut drauf, okay. Haben sie mir geschickt, steht dann aber hinten drin so, Also das gilt dann für irgendwie Amis, die hier sind und immer noch in den USA steuerpflichtig, ist okay. Oder wenn du irgendwie in den USA bist, aber immer noch in Deutschland steuerpflichtig, geht es auch. Was nicht geht, ist, du bist in den USA und in den USA steuerpflichtig. Das steht also im letzten Satz. Da können wir übrigens keine Konten und Depots eröffnen oder fortführen. Habe ich auch mal nochmal angerufen und so gemeint, so, na, was ist da los? Und die so, ja, also dann würden wir in das Konto und das Depot leider schließen müssen. Ich so, ja, ist gut, das ist ein Monat, bevor man irgendwie in den Flieger steigt, zu wissen. Und ja, da stellt sich raus, also dass wohl viele Banken...
Die wollen halt einfach dein Geld nicht mehr behalten.
Die Sache ist, Girokonten wären gar nicht so das Problem. Was ein Problem ist, wenn die ein Depot von dir verwalten, also mit Aktien oder Fonds drin, dann müssen die, weil das quasi so ein Doppelbesteuerungsabkommen und Übereinkünfte gibt, wenn du in den USA steuerpflichtig bist, eine US-Broker-Lizenz haben, dass sie für Leute, die in den USA steuerpflichtig sind, ein Depot eröffnen dürfen. Depot ist ja immer dann quasi an und Steuerzahler und Dividenden.
Das kostet Geld, das wollen sie nicht machen.
Das ist wohl zu komplex für viele Direktbanken, weil sie halt sagen, es gibt irgendwie 8 von den Leuten, die dann wirklich in den USA sind und da arbeiten und da auch Geld haben, aber ursprünglich mal Deutsche waren und es ist uns egal, dann sind die halt nicht mehr bei uns. Pech. Und gerade bei der DAB, wo ich war, eigentlich echt immer zufrieden mit der DAB, super Konditionen, kann man schön handeln, viele ETFs, die man günstig rankommt, super. Aber das nehmen sie leider nicht auf sich und sie schaffen es auch nicht, das Girokonto vom Depot zu trennen. Bedeutet, dann sagen sie, ja,
also Depot, beides killen.
Ja, richtig, haben sie gesagt, ja. Und das machen sie besser jetzt, weil wenn sie, also das geht, ich glaube, kannst bis 3 oder 6 Monate in den USA bleiben. Also du sagst, ich ziehe jetzt um und nach 6 Monaten sagen sie dann, sie sind immer noch da, jetzt haben wir ein Problem. Also wahrscheinlich 6 Monate, weil das dann die Hälfte vom Jahr ist und wenn du über die Hälfte vom Jahr da bist, dann gibt es gar keine andere. Aber
kannst du dann wiederkommen und einfach mal einen Monat hier sein und dann wieder fliegen.
Du bist da steuerpflichtig, wo du über 180 Tage im Jahr bist. Bedeutet, wo du einen Großteil verbringst. Und bei mir bin ich sowieso da steuerpflichtig, weil ich in Deutschland keinen Wohnsitz mehr habe. Also wenn du in beiden Wohnsitzen hast, bist du da steuerpflichtig, wo du einen Großteil deiner Zeit verbringst. Und andernfalls, ja, Pech. Auf jeden Fall schaffen die das nicht, das zu trennen und sagen dann, ja, wir müssen jetzt ihnen auch das Girokonto wegschießen. Und ich brauche ja eigentlich kein Girokonto mehr, außer für so Sachen wie eine Rentenversicherung, die ich weiterlaufen lassen will. Da wird dann halt noch von abgebucht und die können schlecht von dem US-Konto abbuchen, nehme ich stark an. Naja, und deswegen bin ich jetzt bei der DKB wieder. Die habe ich heute eröffnet. Da ist nachher noch mein Pick dazu mit dem neuen Personalausweis. Kannst du da statt Postident einfach den neuen Perso benutzen. Es geht aufwärts quasi. Und auf jeden Fall Steuerausländer.
Steuerausländer.
Ich bin ein Steuerausländer, obwohl ich eigentlich Inländer bin. Aber
du bist aber Steuerausländer.
Ja, irgendwo ist jeder mal Ausländer, hieß es doch.
Tja.
Und ich habe eigentlich gedacht, nein, ich bin immer Inländer.
Nein, aber du bist Ausländer.
Ach Mist.
Hey, du, kann man dich jetzt irgendwie beschimpfen dann?
Ich fühle mich jetzt schon diskriminiert, ganz ehrlich.
Ja, zu Recht.
Total.
Rassist. Blöder Ausländer.
Ja. Okay.
Manche sind auch einfach Engländer.
Ja, sind auch Ausländer.
Ja.
Oder Franzosen oder Belgier.
Oh Gott, die Belgier.
Oder Niederländer oder so.
Oder Refined.
Ja, also macOS ist ja so ein bisschen wie so ein Windows. Es denkt einfach, es wäre auf dem Laptop ganz alleine oder auf dem Rechner ganz alleine. Nimmt Windows auch standardmäßig an. Windows hatte dann früher einfach immer so den MBR einfach überschrieben. Ja. Und
hat den Grub rausgeworfen.
Genau. Und dasselbe macht macOS natürlich auch. Ich habe
für das EFI. Refine ist diese EFI.
Genau. Ich hab natürlich einen Bootloader drin, damit ich an mein Linux rankomme. Der so ein EFI-Bootloader, der einfach, sobald du den Mac anmachst, sagt, ich hab da jetzt die Auswahl für dich. Willst du dein Linux starten? Willst du irgendwas von der CD machen? Willst du irgendwie deinen Mac starten? Was willst du tun? Und ja, nachdem ich gestern Nacht irgendwie auf, 10.9, ne, geupgradet habe, ist mein Refine weg. Also, macOS meint einfach, mir egal, was da drin ist.
Ja.
Scheiß drauf, überschreibe ich alles.
Denk bei macOS ist das auch.
Ich find's trotzdem scheiße.
Das ist unfreundlich. Aber
das ist unfreundlich.
Ich glaube, die denken halt auch so, unsere Hardware, unsere Regeln. Ja, bam, du bist weg.
Einfach scheiße. Seitdem komme ich halt jetzt erstmal an mein Linux nicht mehr ran. Muss ich mir erstmal wieder Refine installieren. Na, hat mich genervt. Scheiß macOS. Ah. Verhält sich wie Windows. Drecksau.
Ingo, das tut.
Und ich kann jetzt hier direkt antworten.
Pix. Schweinchen. Okay, erste Pick von mir, Name the Blue. Oder Name That Blue sogar.
Yep.
Was cool ist, ist so eine Seite, wo du verschiedene Blautöne verschiedenen Startups zuordnen kannst. Dann fragen sie immer, GitHub oder LinkedIn? Dann klicke ich auf LinkedIn und sage dann, nope, it's GitHub. Oh, falsch geredet.
Aber wie viele verschiedene Blaus das gibt?
Problem ist, ich sollte Flux ausmachen, dann ist das Blau nämlich auch das richtige Blau und ich kann es erkennen.
Ja. Ey, ich habe Correct.
Bam, Intel, Correct.
Drupal,
Atlassian. No, und das ist Trello, nicht Nokia. Bam.
WordPress, yeah, it's Correct.
Swiftly oder Trello?
IBM oder Swiftly? No, das war Swiftly.
WordPress oder Evo-Mail. Ja, auf jeden Fall gibt es unendlich viele.
Es Correct.
Ist erstaunlich, wie viele Blautöne man unterscheiden kann anhand der Startups. Fand ich gut, ja. Mein Pick, bam.
Ja. Ist lustig. Ich hab mein Video Crafting Gems, da geht es darum, wie man Ruby Gems baut und was man da für Tools benutzen kann und dass es doch eigentlich ganz, ganz einfach ist, einen Ruby Gem zu bauen. Der zweite Pick ist so ein kleines LED-Licht-Nupsi mit Bewegungssensor, was dafür sorgt, dass ich nachts nicht mehr auf die Fresse falle.
Hattest du da Probleme mit?
Scheiße. Ja, ich weiß nicht, bei uns im Flur steht so eine komische so ein komisches Schränkchen rum und da bin ich immer nachts gegengelaufen.
Da habe ich auch Wunden an meinen Schienbeinen, weil ich nachts immer gegen eine Bettkante esse.
Ja, jedenfalls habe ich das Ding, das kann man so batteriebetrieben, hat LEDs, halten ewig, kann man mit so einem Magnetnupsi irgendwo an die Wand machen und das hat Helligkeitssensoren, Bewegungssensoren drin.
Das ist schon geil, Bewegungssensoren.
Ja, das heißt, wenn das Ding, wenn es dunkel ist und es irgendwie Bewegung merkt, dann gehen da einfach drei LEDs an. Du kannst dann mit so einem kleinen Schiebeschalter einstellen, ob du das 10 Sekunden oder 30 oder 60 Sekunden, glaube ich, anlassen willst. Ich habe es mal auf 10 gestellt, weil das reicht mir dann meistens.
Das ist verdammt gut.
Ja.
Jetzt sagst du mir, wo ich irgendwie in ein Studio-Apartment umziehe, was zu klein ist, um Bewegungsmelder anzubringen, weil es dann immer angehen würde.
Tja. Aber
nee, wobei, Bad und Küche.
Ja.
Das ist schon 11 Euro, 12 Euro?
Ja. Und da gehen halt drei irgendwie, ich glaube, AA-Batterien gehen da rein. So kann man auch irgendwie Akkus nehmen und das ist super. Also, das Problem ist halt, mein Schlafzimmer, auf der Seite von meinem Schlafzimmer, da gibt es keinen Lichtschalter im Flur. Der ist auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss erstmal durch den dunklen Flur laufen, wenn ich irgendwo hin will, nachts. Und das ist einfach cool, weil das ist so der Bewegungssensor ist in Richtung mein Schlafzimmer ausgerichtet. Sobald meine Tür aufgeht, geht's Licht an. Bam. Ist total gut. Automation ist super.
Bin jetzt schon begeistert eigentlich von dem Ding.
Super.
Top.
Also noch besser wäre, du hättest auf deinem iPhone oder Tablet irgendwas und machst es einfach nur an und alles leuchtet.
Ja, könnte ich ja machen, aber das ist viel einfacher, wenn das automatisch geht. Mit Bewegungssensoren.
Naja. Anderer Pick, ich wusste nicht, wo es rein sollte. Das ist ein wunderschönes Video auf NFL.com. Es gibt ja immer, wenn beim Football eine Flagge fliegt, also wenn der Schiri irgendeine Regel macht, dann hat der, weil die ja netterweise hochtechnisch sind, immer so ein Mikrofon und erklärt dann den Zuschauern, was denn gerade war. Also dann sagt er irgendwie, hier Full Start, Nummer 32, Offense, 5 Yards, Strafe, bla bla bla. Und der Typ erklärt wirklich für 44 Sekunden lang, was da passiert ist, weil es so hart viele Regeln gibt. Und kann ich das eigentlich, wenn ich hier mit Alt auf Studio...
Du kannst das ja mal...
Das schauen wir jetzt
kannst
mal.
Kannst du das ja mal probieren.
Ingo, ist alles gesteckt?
Ja.
Okay, Achtung. Ich kriege jetzt mal auf Play und ich hoffe, dass nicht nur so komische Furzgeräusche kommen.
We did have a completed pass. During that, the receiver was injured. An injury inside of 1 minute carries an automatic timeout to the team of the injury. Green Bay is out of timeout, which would be their fourth timeout. By rule, that would carry a 10-second runoff as well. But due to the fact that we have a personal foul on necessary roughness after the play...
Oh, herrlich.
Wie er sich freut.
Ja, auf jeden Fall, ich verstehe gar nichts.
Ich kann akustisch schon halbwegs...
Was ist überhaupt passiert? Irgendjemand hat jemanden gefoult.
Da gab es einen Foul, aber in einer bestimmten Zone und zu einer bestimmten Zeit. Und die haben
keine Timeouts mehr. Und weil das Team die vierten Timeouts überschritten hat um 10 Sekunden.
Eine der Sachen, warum ich Football so schön finde, ist, dass es da Regeln gibt. Die Regeln werden befolgt mit Videobeweisen und mit
langweilig.
Und im Fußball,
ich bin eher für Phantomtore.
Ja, siehst du, da gibt es Phantomtore im Fußball, ja. Ich habe schon mindestens 8 Spiele gesehen, wo ein Spieler dem anderen einfach mit der Faust ins Gesicht haut und da passiert nichts, weil es keiner gesehen hat.
Ja, ist doch gut.
Außer alle Fernsehsender, die natürlich 200 Slow-Motion-Aufnahmen haben.
Ja, ist doch schön.
Aber aus irgendeinem Grund benutzt man die nicht.
Ja, ist doch blöd, wenn es zigtausend Regeln gibt und die Leute sich noch dran halten. Es ist doch viel schöner, wenn es einfach...
Unfair ist.
Nein.
Unsportlich.
Nein, es macht einfach so ein bisschen Unvorhersehbarkeit und so ein bisschen
russisches Roulette im Fernsehen.
Ja. Zum Beispiel. Weiß ich nicht.
Ich finde es viel cooler, wenn du nicht weißt, was passieren kann.
Ja.
Dass zum Beispiel Phantomtore passieren. Nee, weniger.
Ich weiß nicht, wir können ja russisch Formel 1 fahren machen. So, du hast irgendwie sechs Autos und bei einem tun die Bremsen nicht.
Total gut, gefällt mir. okay. OEMs, was? Der kleinsteste?
Ja, kleinsteste? The Littlest ORM. Das ist auch ein Vortrag von der Gogoruku 2013.
Golden Gate Ruby Conference.
Genau, in San Francisco. Und da erklärt einer so, glaube ich, eine knappe halbe Stunde ungefähr die Grundlagen, wie man sich denn ein kleines funktionierendes ORM mit SQLite bauen kann. Und erklärt da mal so ein bisschen die Grundlagen, wie das funktioniert. Cool. Ist ganz nett. Kann man sich angucken.
Ist auch immer die Quali recht gut, seitdem sie das irgendwie machen.
Ja. Ja. Also ist super.
Auf die Queue damit. Bam. Open E-Card. Oh, ich bin so glücklich, weil ich den Scheiß gefunden habe. Ich habe ja versucht, neulich musste ich mir vom Bundeskraftfahrzeug Dingens Bummens Amt Flensburg halt einen Auszug von meinem Verkehrszentralregister-Eintrag holen. Erstaunlicherweise können die sogar auf Englisch machen. Ich bin immer noch, hallo, das erste Amt ist jemals, also das Englisch ist nicht gut. Und es sind auch sehr fragwürdige Sätze drin, aber es ist auf Englisch. Und da kannst du ja auch mit dem Perso dich authentifizieren, mit dem Personalausweis.
Du stehst auf den neuen Perso, oder?
Ja, wenn ich nicht irgendwie zur Post gehen muss und so einen Postident-Ramsch machen oder wenn ich nicht irgendwie einen Brief hinschreiben muss, ist das total gut, finde ich. Okay. Aber die Perso-App ist natürlich der letzte Krepel. Da merkst du echt, es wurde von irgendwelchen T-Systems-Konsortien wahrscheinlich gebaut und die Fall. Geht A, nur in Firefox, dann auch nur in Firefox 17, der Long-Term irgendwas Release-Version. Dann ging es aber auch auf dem neuen macOS direkt nicht und es geht in keinem Browser und es ist der letzte Krepel und dann gibt es Open E-Card. Open E-Card ist eine kleine Java-Datei, die läuft überall. Das ist irgendwie so eine, keine 600 Kilobyte Jar-File. Die startest du und dann gibt es ein Browser-Plugin für alle Browser. Fucking Oprah Browser Plugins, ja?
Fucking Oprah.
Fucking Oprah wird unterstützt. Und dann geht es einfach. Dann machst du da in Chrome das Browser Plugin rein und er sagt dann, ja, ich kann zwei Sachen machen. Einmal kann man mich direkt ansprechen und einmal kann ich auch jede Seite scannen für dieses Object Tag, wo eigentlich normalerweise dieses Plugin drauf anspringt. Und wenn ich das erkenne, dann mache ich das einfach. Und er macht es einfach. Dann poppt sowas hoch und sagt, der will irgendwie all deine Daten wissen. Dann sagst du, okay. Und dann nubbelst du eben an deinem kleinen Card wieder rum, den du dir sicherlich irgendwie gekauft hast. Und dann geht es. Und es geht auf macOS und es geht im Chrome und ich kann es dann einfach benutzen.
Ich bin gerade
ein das bisschen... Das ist hart gut.
Ja, also ich bin gerade ein bisschen orientiert. Zum einen das...
Orientiert?
Ich bin orientiert, ja. Zum einen das Open E-Card Logo, das sieht quasi genauso aus wie das Open Source Logo.
Ja.
Also von der OSI.
Ja. Das wird es wahrscheinlich auch sein.
Sehr ähnlich, das ist das Gleiche, nur in der Mitte mal durchgeschnitten und dann mal blau gemacht. Zum anderen bin ich gerade ein bisschen schockiert, so da ist so eine Seite verlinkt und zwar die bürgercloud.de.
Du willst es...
Ich hab den Fehler gemacht, da drauf zu klicken und dann steht jetzt hier so, sag es durch die Wolke.
Typischer Fehler.
Das genau, sprich mit der Wolke, nicht so wie sprich mit der Hand, sondern sprich mit der Wolke.
Ich distanziere mich da auch von allem, was auf der Webseite ist, bis auf den Download-Link.
Okay.
Ich habe nicht kapiert genau, was es ist, weil da klickst du drauf und dann steht da irgendwie E-Cards und der ist wohl auch für irgendwie die Gesundheitskarte und für den Sign-Trust von der Deutschen Post und für die DATEV-Signaturkarte und die Open Limits. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ist mir auch egal. Gibt es eine Demo mit Applet in Webstarten? Das ist mir auch alles egal. Das API-Framework ist mir egal und das Team ist mir egal, dann klicke ich nur auf den Download und dann gibt es Android, PC oder Source, dann klicke ich auf PC und dann lade ich mir die Jar-Datei und bam, funktioniert auf einmal alles.
Sehr schön.
Und mehr willst du gar nicht. Du willst echt nur das und alles andere auf der Seite willst du nicht.
Ja, man will ja...
Folge ihn auch nicht auf Twitter.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Aber die Software, top.
Genau, folgt auch nicht der, wie hieß das, Bundeswolke?
Reichswolke.
Nee, die Reichswolke gehört einem Kumpel von mir, der hört zufälligerweise auch gerade zu.
Hallo.
Hallo. Genau, ich habe jetzt hier noch eine nette Mac-App, die nennt sich Zeitraffer und die macht was ganz Simples. Man kann da einen Haufen von Bildern reinwerfen, die macht dann ein Video draus.
Habe ich auch schon mal benutzt.
Ja, ich hatte da den Use Case, ich habe da mit meiner Spiegelreflex auf bewegende Menschen draufgehalten und wollte da ein kleines lustiges Video draus machen. Also meine Spiegelreflexkamera kann nur Bilder schießen, keine Videos. Darum habe ich da einfach nur Einzelbilder einen Haufen. Und
einfach das draufgehalten.
Ja, genau, einfach auf dem Auslöser drauf geblieben und ja, genau. Und da ist es halt ganz nett. Da wirft man die Bilder rein, sagt irgendwie, in welcher Framerate, in welcher Auflösung die denn dann als Video gerendert werden, und den Rest macht diese Zeitraffer-App. Und da kommt dann lustiges H264 Video Morph vor dem MP4-Container raus.
Bam.
Bam. Und es tut. Und kostet nichts und kann man benutzen.
Dufte.
Da habe ich noch einen Emojisaurus. Das ist ganz cool. Das ist so eine Seite, die Sprüche oder bestimmte Dinge als Emojis darstellt. Zum Beispiel so Penis Envy oder Bathroom Emergency oder Holy Crap oder sowas werden da als Emojis bildlich dargestellt.
So. Macht einfach Sinn auch.
Auch so Season 1 of The Wire. Ist auch sehr relevant, so irgendwie Ghetto-Block, Pistole, 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 Zigarette, Bombe, Drogen.
Macht auch Sinn.
Auf jeden Fall. Kann man sich mal angucken, ist lustig. Haha.
Haha. Dann habe ich noch eins. Ich habe angefangen, auf meinem Tablet tatsächlich mal Sachen zu spielen. Und ich habe, ich spiele gerade Real Racing 3.
Wow.
Wow, ja, ist ein EA-Game, gibt's kostenlos und ist. Ja, es versucht dich dann halt im Spiel.
Es versucht dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, sagt es doch.
Genau. Also du musst dann halt, manchmal ist es halt so, du musst dein Auto reparieren, das dauert irgendwie so und so lange. Und wenn du es gleich reparierst, dann musst du 3 Goldcoins zahlen. Und wenn du keine Goldcoins mehr hast, musst du sie kaufen.
Genau, wenn du keine Goldcoins hast, dann bekommst du die russische Variante ohne Bremsen.
Ja, dann fährt dein Auto langsamer. Dann reparierst du es, dann musst du um die Kurven rutschen. Keine Ahnung. Aber ich meine, wenn du es nur ab und zu mal so ein bisschen spielst und dir das egal ist, dass du ab und zu mal eine halbe Stunde warten musst, bis dein Auto repariert ist, oder du das auf Upgraden irgendwie. Ja,
ich kenne das noch von so Browser-Strategiespielen, wo du, wenn du jetzt nicht irgendwie dein Geld an die Betreiber zahlst, damit du irgendwie Gold oder sonst was bekommst, musst du dann ewig in der Gegend rumfarmen, bis du dann irgendwie mal ein Haus bauen kannst oder so. Oder musst du dann irgendwie statt, keine Ahnung, einen Tag, musst du dann irgendwie 2 Wochen drauf warten, bis irgendwas fertig ist oder so. Ja.
Okay. Also es hat mich jetzt nicht wirklich gestört, dass man da warten muss, und man kann halt mit dem Auto im Kreis fahren und gegen Leute antreten. Also er macht, nimmt tatsächlich auch, was ich ganz lustig finde, so echte Gegner, die timeshifted dann irgendwie bei dir eingespielt werden. Da siehst du dann auch irgendwelche Leute, die komische Fotos ins Internet gestellt haben, vor dir rumfahren. Also ich würde bei manchen Leuten, die sollten nochmal gucken, ob die Sachen, die sie da so ins Internet stellen, auch für andere Leute sichtbar sein sollten. Das
wieso ist dein Penis nicht vor dir hergefahren?
Das hatte ich jetzt noch nicht, aber komische andere Disturbing Objects fahren da rum.
Gefällt mir.
Also du siehst dann auf jeden Fall Leute mit echten Nicknames oder echten Namen mit komischen Bildern rumfahren. Ganz lustig. Ja. Das ist so mein Spielepick, wäre noch nichts sein. Und natürlich das letzte Humble Bundle kaufen, weil da ist jetzt noch Baphomets Fluch ist noch dazu gekommen, als ein Spiel. Wenn man über das man muss über den Average zahlen.
Genau,
dann kriegt man das noch. Cool. So, dann war's das für diese Sendung. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß
am Gerät. Und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Ciao. Tschüssi.